Wir sind ja fast in der Zeit. Wir müssen nur ein bisschen warten, sonst sind die Schweizer Kolleginnen und Kollegen entsetzt, dass wir zu früh beginnen. Wir kommen zum letzten inhaltlichen Beitrag des heutigen Tagungstages. Wie ich glaube, vorwegnehmen zu können, mit Sicherheit ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung. Anschließend gibt es nur mehr festliche Tagungsbeiträge. Ich erinnere nochmal daran, ab 20 Uhr gibt es unten für uns hergerichtet ein wirklich feines mediterranes Buffet. Gleich vorweg, das Buffet wird nicht weggeräumt, das bleibt dann auch stehen. So, ich weiß jetzt nicht, was für Sachen da oben sind und ob die dann hier wären nach einer Stunde oder so, das weiß ich nicht. Aber es gibt keinen Stress, auch wenn man nach dem Kabarett noch Hunger hat, sollte noch ausreichend da sein. Wir würden trotzdem alle bitten, dass Sie um 21 Uhr. Ja, schauen wir, dass wir wieder raufkommen für das Kabarett mit Bernhard. 21.15 Uhr ist quasi Saalschluss. Ja, das ist ein bisschen so wie im Theater. Da läutet es dann das dritte Mal und da machen wir dann die Türen zu. Weil hier, ja, hier im Saal. So, ich glaube, das ist eh klar. Ja, nicht. Hier im Saal, 21.15 Uhr, Saalschluss. Und das Seminarkabarett mit Bernhard. Wer in Bernhard seine Arbeitsweise kennt, der weiß, dass da gut ist, wenn es ein bisschen eine Stimmung gibt, die eine Transinduktion unterstützt. Kann man das so sagen? Schon, gell? Der ist richtig, ja, genau. Weitersagen. das Champions League Finale, wie gesagt, die erste Hälfte ist eh wurscht, da passiert nichts. Und nachher läuft unten der Fernseher für diejenigen, die sich dann up to date bringen wollen, was das Finale angeht. Jetzt ist es mir eine besondere Freude, Gunter Schmidt vorstellen zu dürfen. Ich glaube ja nicht, dass man ihn vorstellen muss in dieser Runde. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, heißt das, glaube ich, bei euch. Hat nicht nur eine Klinik mitbegründet, sondern bereits die zweite. Hat nicht nur ein Buch geschrieben, sondern bereits, was? Das nächste ist auch schon in Arbeit. Es geht ums Thema Burnout und wir haben gerade den Buchtitel kreiert. Es wird heißen Zwei in der Nacht. Nein, Nachts um zwei. Nachts um zwei, ganz entspannt im Hier und Jetzt, sensationell. Was mich besonders beeindruckt am Gunther seiner Arbeit ist, dass er kommt ja aus zwei therapeutischen Richtungen. Einerseits als Leiter vom Milton Erickson Institut in Heidelberg aus der Hypnotherapie. Zweitens ist er Lehrtherapeut am Helm-Stierlin-Institut, kennt also die Systemische genauso gut wie die Hypnotherapie und hat etwas kreiert und ins Leben gerufen, was vielen hier im Saal bekannt ist als hypnosystemische Ansätze in der Psychotherapie und ist eine Integration, von der ich glaube, dass sie extrem wertvoll ist, nämlich die Integration von Hypno- und systemischer Therapie, eine Kombination, die uns viele blinde Flecke jeweils auf der Hypno- oder auf der systemischen Seite ermöglicht zu schließen und damit ein Repertoire in der therapeutischen Arbeit zu haben, das größer und damit wahrscheinlich auch hilfreicher in der Praxis sein kann. Die Hypno- und die Hypnosystemiker waren uns bei Hoffnung eigentlich voraus. Also ich habe, so wie wir das Tagungsthema uns angeschaut haben, habe ich mal so geschaut, was gibt es explizit zu dem Thema. Und da habe ich das Gefühl gehabt, die Hypnotherapeuten kennen sich da viel besser aus als die Systemiker. Darum war es mir auch wichtig, dass wir den Reinhold und die Claudia und dich hierher bringen, weil ich da das Gefühl habe, ihr habt uns auch da noch viel zu sagen, wo wir vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Ich freue mich sehr auf deinen Beitrag.
Danke, Stefan. Ist das Ding an oder jetzt ist es an? Huh? Ist es an? 1, 2, 3, verstehen Sie mich? Okay, gut. Doch, das müsste jetzt gehen. Huh? Ja. Gucken Sie nochmal, denke. Alles gut. Also, ja, ich höre mich jedenfalls selber, das ist ja auch schon was wert. Ich werde am Anfang Ihnen gerne ein paar PowerPoint-Folien zeigen, aber nicht so viele. Eigentlich mehr deswegen, damit Sie auch den Eindruck gewinnen, dass sogar ich irgendwie PowerPoint-Präsentationen machen kann. Aber dann werde ich nach einigen Folien aufhören und Ihnen dann immer nur sagen, dass ich dann die und die Folie jetzt hätte und aus autonomieförderlichen Gründen kann ich Sie dann einladen, sich Ihre eigene PowerPoint-Präsentationsfolie jeweils selber dann zu imaginieren. Da können Sie sich die Farben auswählen, die Symbole, alles und so weiter. Das ist doch viel mehr selbst organisiert. Ich bin ja Autopoiese orientiert, von daher so. Sonst wäre es auch zu langweilig, aber wenigstens ein paar habe ich jetzt mal so gemacht. So. Gerade, wo du das erzählt hast, so mit diesem Erikson'schen Ansatz der Hoffnung, da fällt mir eine Geschichte ein, die hat mir der Milton Erickson mal erzählt. So, und da habe ich, damals habe ich das noch gar nicht so verstanden, alles so, wie er gearbeitet hat. Es war ein Fall, der ihn schwer in Schwierigkeiten gebracht hat, im Übrigen. Erst Jahre darauf hat sich das auflösen lassen. Da war er nämlich mal eingeladen in so eine Klinik, irgendwo anders, also nicht in Phoenix. Und da hat ihm dann vorher schon im Vorfeld, bevor er da so seinen Vortrag und seinen Workshop gemacht hat, der Chefarzt dort gesagt, hören Sie mal, wir haben da eine Krankenschwester bei uns und die macht uns riesige Sorgen, die zieht sich immer mehr zurück. Wir haben die große Angst, dass die schwer suizidal ist und wir wissen jetzt auch nicht, was man machen soll. Die spricht auf nichts mehr an und so, könnte es nicht die mal so ein bisschen mit einbeziehen, mit der Arbeit. Und dann hat er wohl in dieser Situation, in dieser Präsentation auch mit allen möglichen Leuten Imaginationen gemacht, auch mit ihr. Und hat mit ihr aber in erster Linie so, weil die wollte sich auf nichts einlassen, hat gesagt, ja, aber gerade so vielleicht mal so ein paar so kleine Imaginationchen. So, und dann hat sie also gut, in Ordnung, damit sie ihre Ruhe hat. Und hat dann mit ihm so ein bisschen mitgemacht. Und er hat ihr dann einfach nur so Imaginationen, Angebote von schönen Spaziergängen am Strand und alles Mögliche, so irgendwelche hellen Bilder. Und da war sie auch ganz zufrieden, aber es sah jetzt nicht so aus, als ob das irgendwas gebracht hätte. Und danach verschwand die einfach spurlos und war nicht aufzufinden durch nichts. Und daraufhin wurde dann sogar von dem Chefarzt und anderen gesagt, wahrscheinlich hat er sie noch in den Suizid getrieben oder so irgendwie. Und das hat ihn richtig schwer belastet. Und das jahrelang war klar, die ist erledigt, die hat sich irgendwie wahrscheinlich ins Wasser gestürzt oder sowas. Was musste also einen blöden Strandspaziergang eher noch imaginativ anbieten und so. Und ist nicht mehr auffindbar. Und 5, 6 Jahre drauf hat sie ihm eine Karte geschrieben und hat sich bei ihm gemeldet und bedankt. Und dann hat er sie eingeladen, dann kam sie auch und hat gesagt, hören Sie, Sie haben mich schwer in Probleme gestürzt, weil da hieß es nachher, der Erikson hat sie in Suizid getrieben und so. Und jetzt sind Sie einfach wieder da. Könnte es nicht wenigstens nochmal Flagge sagen, dass Sie noch leben und so weiter. Das hat sie dann auch gemacht wohl. Und dann fragte er aber, ja, wie das jetzt alles erklärbar war. Und dann sagte sie, ja, sie war absolut entschlossen, sich zu suizidieren, schon vor diesem Meeting mit ihm, und dann hätten sie aber halt diese Imaginationen da gemacht und dann wäre sie wieder zurück in ihr Zimmer und das hätte aber so reingepfuscht, weil sie immer dann so Bilder gehabt hätte von Möglichkeiten und dann hätte sie gesagt, nee, also hier geht es aber nicht, hier werde ich wieder runtergezogen, hätte einen Koffer gepackt und wäre still und heimlich einfach abgehauen, wo ganz anders, in eine andere Stadt, und hätte neu angefangen und da ging es ihr jetzt auch gut, aber sie hätte sich bestimmt umgebracht, wenn sie nicht den Strandspaziergang und so Zeugs gemacht hätten. Als reine Imagination, ohne direkten Bezug zu irgendetwas Kognitivem. So. Und noch dazu, als Heil hätten sie ja nicht noch sagen können, dass sie überlebe, so, das wäre doch günstiger für mich gewesen. Also, ja, das tut er jetzt leid, aber sie hätte die Befürchtung gehabt, wenn sie das jetzt auch noch gesagt hätte, hätte sie das wieder zu sehr zurückgebunden und dann wäre das nichts gewesen. Also man sieht, dieser Aspekt der sogenannten Hoffnung, das fiel mir jetzt gerade spontan ein, hatte ich jetzt gar nicht so mit im Programm, der scheint eine relevante Kraft zu sein in unserer Arbeit. Und dazu habe ich dann jetzt ein paar Überlegungen, Angebote. Wie gesagt, ich will es ein bisschen aufbauen, aber so erstmal mit einer gewissen Grundsystematik, was man hypnosystemisch da verstehen könnte, unter der Art, wie ein Erleben, auch ein Hoffnungserleben erzeugt werden kann. Aber auch, was wir da an Ambivalenzaspekten berücksichtigen müssen, um dann so in ein paar konkrete Beispiele, die sich sehr bewährt haben in der Arbeit mit Klienten bei uns, aber die ich auch für mich anwende, so Ihnen noch zu präsentieren. Wenn Sie Lust haben, können Sie dann für sich selber auch ausprobieren, ob das alles Quatsch ist oder ob Sie da womöglich selber auch was Nutzbares davon haben. Ich selber mache seit über 30 Jahren nur noch Interventionen, die ich an mir selbst ausprobiert habe, also biete ich auch anderen Leuten an. Entweder sind Sie was Gescheites, dann sollte man Sie nicht nur Klienten gönnen, ne? Oder Sie sind nichts Gescheites, das merkt man am eigenen Leib immer am schnellsten, dann sollte man es auch niemandem zumuten. Deswegen stehe ich sehr auf Selbsterfahrung, im Gegensatz zu manchen Kollegen in der systemischen Welt. Da gibt es durchaus Kollegen, die hassen Selbsterfahrung, was ich immer mit Mitgefühl innerlich merke. Etwas in mir beantwortet es mit Mitgefühl, aber na, wie auch immer. Jedenfalls zu diesem Zusammenhang würde ich Ihnen da gern ein paar Überlegungen anbieten. Ich habe das extra überschrieben, geborgen im Ungewissen. Das ist ein Zitat, das stammt nicht von mir, was ich schade finde, weil ich finde es einfach saugut. Aber es stammt von Picasso. Es war auch so ein merkwürdiger Typ da, sowas. Ne? Der hatte auch eine schräge Wahrnehmung gehabt. Beim Picasso gibt es die schöne Anekdote, wo er mal irgendwo gefahren ist, so irgendwo im Zug oder sonst was, und hat ihn jemand angesprochen, ah, sind Sie nicht der Picasso? Er hat gesagt, ja, und so, also Sie malen ja ganz furchtbare Bilder, so, die sind doch gar nicht naturgetreu, die sind doch gar nicht, also das ist ja völlig verschroben und völlig verzerrte Wahrnehmung, die müssen doch naturgetreue Bilder malen. Und darauf sagte der, ja, also ich sehe halt die Welt jetzt so. Und dann sagte der andere, aber gucken Sie mal, Sie müssten mal so malen, so, ich sage Ihnen mal ein Bild von meiner Frau. Und dann hat er immer ein Bild gezeigt. So, wenn Sie so malen würde wie meine Frau, so sieht meine Frau aus. Und der Picasso sagt dann, ah, sie ist aber ein bisschen arg flach. So, also auf dem Bild halt, so, in der Form, na gut. Geborgen im Ungewissen, deshalb habe ich das so beschrieben, weil die Grundsituation, die wir haben, sowohl in therapeutischer Arbeit, aber auch für uns als Conditio Humana sozusagen, als Grundexistenzsituation, ich versuche mal das immer, weil ich jetzt keine Fernbedienung habe, das da immer so ein bisschen rumzublinken, die ist doch die, dass egal was wir machen, in dem Moment, wo wir gezeugt werden schon, sind wir schon gefährdet. So. Also die beste Sicherheit ist, wenn man ganz sicher sein will, man lässt sich gar nicht zeugen. Weil dann ist es einigermaßen gesichert. In dem Moment, wo Leben beginnt, ist es gefährdet. Die Dialektik zwischen Leben und Tod ist halt einfach so und es durchzieht alles in unserem Leben. Auch wenn wir uns das nicht immer bewusst machen, auch wenn wir es nicht thematisieren, in unserer Gesellschaft übrigens, aus meiner Sicht, ist eine zentrale Komponente, die uns große Probleme macht, dass wir ständig versuchen, Endlichkeit und den Tod und alles, was in diese Richtung der Begrenztheit geht, auszugrenzen und zu tabuisieren, einfach gar nicht mehr zu kommunizieren. Wir reden dann auch zum Beispiel vom, ich bin auch Diplom-Volkswirt, vom Nullwachstum, das ist ein sehr schöner Begriff, der ist völlig bescheuert, weil entweder ist Wachstum da, dann ist es nicht Null. Oder es ist eben Null, dann ist kein Wachstum. Aber nein, bei uns muss es Nullwachstum heißen, weil es darf auf gar keinen Fall einfach so sein. Es muss immer, was natürlich dann beim der Krebs in uns und sonst wo hat sich das zu Herzen genommen und gesagt, wenn Sie unbedingt zu Wachstum wollen, ich stehe zur Verfügung, so in der Form, weil da ist es genauso. Aber in dem Moment, wo wir leben, sind wir gefährdet. Und gleichzeitig haben wir eine tiefe Sehnsucht danach, das ist eingebaut von unserem evolutionären Erbe, natürlich um unser Überleben zu sichern, dass wir Sicherheit, Orientierung, Gewissheit haben über beispielsweise das, was kommt. Weil das ist als potenzielle Chance größer, unser Überleben zu sichern, natürlich ausgesprochen interessant, nur halt leider nicht möglich. Und in dieser Zwickmühle, in dieser Dauerambiguität bewegen wir uns und alles, was wir tun in Psychotherapie, alles, was wir tun, wenn wir professionell Aufträge kriegen, die zielorientiert, auftragsorientiert, ergebnisorientiert sind, durchzieht letztlich dieses Thema, ob wir darüber explizit reden oder nicht. Da wollte ich einfach ein paar Grundideen Ihnen anbieten, erstens, und zweitens dann so ein paar typische hypnosystemische Strategien, wie man diese Dauerzwickmühle einigermaßen gut umsurfen kann oder auf, man könnte besser sagen, auf der Welle dieser Dauerzwickmühle surfen kann. Mehr ist mir noch nicht eingefallen, aber das vielleicht. Also, na, jetzt gucken wir mal. Eins ist ganz sicher, aber das ist echt ganz sicher, nämlich das einzig Sichere ist wohl der Atemzug, den Sie jetzt gerade machen und sonst nichts. Das ist ganz sicher. Ist das nicht tröstlich? Finden Sie nicht auch? Ja? Wenn Sie schon, das hat viele Implikationen für unsere Arbeit. Wenn wir uns Ziele nämlich setzen und letztlich alles, was wir tun, in der hypnosystemischen Arbeit, in der systemischen Arbeit, in der Hypnotherapie, in der strategischen Kurztherapie, überall, letztlich geht es immer auch um Zielorientierung. Die muss nicht immer explizit definiert sein, aber sie wird implizit zumindest und meistens auch explizit als zentrale Sinnkraft für unsere Zusammenarbeit immer den Sinnrahmen darstellen, für den wir zusammenarbeiten. Da ist natürlich schon wichtig, ob wir uns Ziele setzen, für die wir in Selbstwirksamkeit etwas tun können, weil das ist das Zentrale. Wenn wir kompetenzaktivierend, kompetenzerlebensstärkend sein wollen, dann müssen wir an Zielen arbeiten, die Selbstwirksamkeit ermöglichen. Und wenn das jetzt aber dann der Hintergrund ist, egal was ich mache, eins ist sicher, nämlich nichts ist sicher, das ist aber ganz sicher, dann hat es natürlich Auswirkungen auf die Art unserer Zielgestaltung. Und da kommen wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr drauf. Sind Sie noch dabei? Okay. So, da möchte ich gleich jetzt auf einen wichtigen Punkt kommen unter diesen Umständen, der in unserem evolutionären Erbe angelegt ist und der dann praktisch das ganze Thema Hoffnung, was ich zentral finde, und ich komme sofort dann auch explizit auf dieses Thema, in ein wiederum Ambiguitätslicht, in ein Ambivalenz- oder Multivalenzlicht stellt. Weil natürlich können wir sagen, und viele der Themen, die jetzt auch im Kongress waren, die gehen ja in die Richtung, Hoffnung ist ein ganz zentraler, entscheidender Faktor unserer Aufmerksamkeitsfokussierung, wenn wir gerade in der Psychotherapie arbeiten oder auch in der Beratung oder für Team- und Organisationsentwicklung, weil das sind ja typischerweise alles Mittel zum Zweck, was wir da machen. Für was? Das ist gar nicht so relevant, was die Zukunft, was die Gegenwart war, was die Vergangenheit war. Relevant ist letztlich das, was wir tun für eine gewünschte Zukunft. Deswegen ist die Vergangenheit eigentlich aus einer hypnosystemischen Sicht für die Beratungsarbeit schon interessant, aber völlig zweitrangig, weil die war halt fertig. So, und ich werde gleich noch ein paar andere Sachen, die ich übrigens gerne in tiefen psychologischen Kreisen besonders gern sage und damit dort meistens Vorträge anfange, damit gleich ein bisschen Lebendigkeit da ist, so, nämlich, dass die Vergangenheit garantiert nicht die Gegenwart bestimmt. Aber alles, was wir tun, ist ausgelöst durch unsere Orientierung auf eine gewünschte Zukunft, für welche alle Maßnahmen, die wir tun, therapeutisch, in Beratung, ein Mittel zum Zweck sind. Der Sinn unserer Zusammenarbeit, auch die Kraft und die Orientierung, auch die Prüfmöglichkeit, ist das jetzt ein typischer, ein hilfreicher Schritt oder nicht, sollten wir das ändern oder nicht, entsteht überhaupt nicht aus Gegenwart und auch gar nicht, vor allen Dingen nicht aus der Vergangenheit, entsteht ausschließlich aus der angestrebten Zukunft, für welche wir zusammenarbeiten. Deswegen ist die Frage, warum sind Sie hier in einer psychotherapeutischen Beratungsarbeit? Steinzeitorientierte Frage gehört ins Museum. Die Frage, wofür sind Sie hier? Wofür? Nicht warum. Diese Frage ist die entscheidende Frage. Das kann trotzdem einem trösten, auch wenn ich, diese Frage stelle ich immer zu 100%. Ich stelle nie andere Fragen in diese Richtung. Das interessiert 85% der Leute typischerweise überhaupt nicht. So, weil autopoietisch, wie die halt so sind, das könnte einen ja kränken. Gell? Wenn ich frage, wofür sind Sie hier, antworten die Leute, sehr gute Frage, ich bin hier, weil, wissen Sie, meine Oma war schon. Und dann geht der Blick halt woanders hin. Das habe ich überhaupt nicht gefragt, denke ich. Aber andersrum gesehen, autopoietisch orientiert, müsste man sagen, Bedeutung und Wirkung einer Kommunikation bestimmt doch nicht der Sender, sondern der Empfänger. Da haben der Matthias Weiger und ich mal lang rumgeflaxt und haben uns darauf geeinigt, dass man eigentlich sagen könnte, wir bestimmen doch überhaupt nicht, welche Fragen wir stellen. Und wir haben doch so viele schöne Ausbildungen, zirkuläre Frage, oh Gott, strategische Frage, lösungsorientierte Frage, Wunderfrage, oh Gott, es könnte an das Lösungswasser im Munde zusammenlaufen, gell? So, aber die machen gerade, was sie wollen, diese autopoetischen Klienten. So. Ich frage zum Beispiel nach der Zukunft und die Antwort aus der Vergangenheit. Dann kann ich sagen, hören Sie mal, das habe ich doch nicht gefragt. Das ist ein Missverständnis. Ich wollte das nicht fragen. Aber welche Frage ich gestellt habe, entscheidet sich über die Antwort, nicht über die Frage. Und wenn die halt sagen, sehr gut, wie es war mit meiner Oma, dann habe ich offensichtlich gefragt, wie war es mit ihrer Oma, obwohl ich Zeugen habe, die Bezeuge habe, dass ich das nicht gefragt hätte. Verstehen Sie das Dilemma? In dem stehen wir den ganzen Tag. Ist das nicht interessant? Sonst wäre die Arbeit ziemlich langweilig. Aber in dem Zusammenhang müssen wir auf eine Ambivalenz, die schon im Gehirn in uns angelegt ist, zurückgreifen. Und das will ich damit anfangen. Weil das Plädoyer, will ich gleich sagen, für das ich heute werbe, ist das, dass wir eine Lösungsorientierung auf gar keinen Fall einseitig lösungsorientiert machen sollten. So. Und auch gar nicht einseitig kompetenzorientiert im Sinne von George Bush orientiert. Wow, 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 wow. So ungefähr. Wir sehen ja, wie bei diesem differenzierten Präsidenten seine Lösungsversuche Auswirkungen haben. Und das ist bei uns nicht anders. Hoffnung ist ein ganz zentrales Element. Wer keine Hoffnung hat, typischerweise, der wird sehr, sehr gefährdet sein in seinem Leben. Und wenn man zum Beispiel die Arbeit von Viktor Frankl, den ich sehr schätze, der mich sehr beeinflusst hat in meiner Arbeit, ich bin ja hier dann an der richtigen Stelle in Wien, ne? So, ich hatte mal die Gelegenheit, den ganzen Tag mit ihm und seiner Frau zu verbringen in Hamburg. Das war eine sehr beeindruckende Erfahrung für mich. Da war er schon über 90, hatte aber mehr Energie, als ich mit 40 hatte wahrscheinlich oder so. Und da konnte ich das nochmal alles so ein bisschen ihn alles fragen, was mich so bewegt hat. Und da wird ja, wenn wir zum Beispiel trotzdem Ja zum Leben sagen, liegt auch da draußen bei Matthias Ohler in dem Buch, das ist eines der bewegendsten Bücher, die ich hier gelesen habe, sehen, da ist Hoffnung und eine Vision, dass etwas kommen kann in der Zukunft, für das es sich lohnt zu leben, die entscheidende Lebensgrundlage. Viktor Frankl selber hat es ja so erlebt, hat er da auch beschrieben, ich habe ihn extra nochmal gefragt und hat mir da auch gesagt, er war praktisch am Ende, wo sie da irgendwie im Januar 43 oder 44 oder was weiß ich, eiskalt war es, er hatte Hungerödeme an den Füßen und sie liefen da irgendwo, mussten irgendwelche Böden aufhacken in gefrorenem Boden und er wollte sich aufgeben. Aber er wusste genau, weil er das x-mal studiert hatte an seinen Kollegen, wenn ich mich jetzt aufgebe, dann bin ich in ein paar Tagen tot, weil das war das, was er immer erlebt hat. Das war nicht nur ein psychischer Akt, das hat sofort Auswirkungen aufs Körperliche bis zum Zusammenbruch des Immunsystems, so in der Form. Und daraufhin hat er dann diese Vision in sich entwickelt, eigentlich gar nicht nur bewusst. Es kam quasi vom Innen, wie der Erikson sagen würde, aus dem unbewussten Potenzial, so wie er sich gesehen hat, in einem warmen Podest-Podium stehend, ein Podium in warmem Licht, in einem erhellten Raum und Leuten erzählt über diese Erfahrung, die er da hatte. Und dafür, das war seine Lebensvision, wollte er noch leben. 1946 im Wiener Arbeiterverein hat er das dann zum ersten Mal gemacht. Natürlich hätte denn jederzeit dieser Nazi-Schergen einen Genickschuss verpassen können oder sowas und dann wäre nichts gewesen mit der Vision. Aber ohne die Vision wäre er sowieso gestorben. Also ist Hoffnung ein zentraler Aspekt dieser ganzen Arbeit, in der wir uns bewegen. Gleichzeitig ist es eben nur ein Aspekt unserer spontanen, unwillkürlichen Erlebnismöglichkeiten. Und wenn ich eines bei Milton Erickson gelernt habe, dann das, dass ich einen Heidenrespekt vor der unwillkürlichen, blitzschnellen Kraft unbewusster, unwillkürlicher Prozesse habe. Deswegen müssen wir die ganze unwillkürliche Dynamik einbeziehen. Und da sollten wir einen kleinen Exkurs in die Evolutionsbiologie machen. Das sagt zum Beispiel dann Joseph Ledoux an einer Stelle, ich glaube, das Netz der Gefühle in einem dieser Bücher, ein Spezialist über Angstentwicklung. Es gibt so quasi in der Evolution, könnte man sagen, die Schnellen und die Toten. Die Schnellen sind die schnell Angstbereiten. Die Schnellen sind die, die eher immer das Glas halb leer sehen, nicht halb voll. Die Schnellen sind die, die immer gleich Worst-Case-Szenarien machen. Oh Gott, was noch vielleicht übersehen worden sein könnte an schlimmen Entwicklungen. Und die Toten sind die Lösungsorientierten in der Evolution. Man könnte es ein bisschen so verkürzt sagen, ungefähr stellen Sie vor, in den Jahrmillionen, wo man da ohne gesicherte Heizungshäuser und so weiter da rumgetappt ist in der Steppe, in der Savanne, ne, so, da war wieder der Clan unterwegs, nichts zu fressen, nichts zu trinken gehabt, 20 da vorne irgendwo in Sichtweite war eine wunderschöne Quelle und schöne Früchte, alles wollte hinrennen, so, oh, da gehen wir hin, da wird's gut. aber da war vielleicht ein paar unübersichtliche Büsche, vielleicht ein Hohlweg und da gab es halt die Schnellen. Ich sagte, oh Gott, bestimmt wird es ganz schlimm und dahinter ist vielleicht wieder ein böser Typ oder ein Raubtier, wir laufen lieber noch 20 Kilometer. Und dann gab es die Lösungsorientierte. Ich sagte, mein Gott, immer diese Pessimisten, Hoffnung ist das Prinzip, was wir brauchen. Vorwärts, da schmeckt es gleich gut und saugut und da sind sie hin. Von 100 Mal ist bestimmt auch 80 Mal gut gegangen. Aber 20 Mal vielleicht halt nicht. Und dann hatten die keine Zeit mehr, ihre Gene weiterzugeben. Aber die, die da 20 Kilometer Umweg gemacht haben, die hatten mehr Zeit. Vielleicht schon auf dem Weg der 20 Kilometer haben sie die Gene, wer weiß es, ungefähr so. Irgendwie jedenfalls. Zusammengefasst heißt das, wir sind die Erben der Angstbereiten. Wir sind die Erben der nicht hoffnungsorientierten, sondern derer, die immer Worst-Case-Szenarien machen. Und im Amygdala-Bereich und sonst wo in unserem limbischen System heißt es, wir haben ererbte Kompetenzen, jederzeit immer das Schlechteste zu sehen. Das können Sie schon abends in den Nachrichten sehen. Kommt da jemals, wie in Wien gibt es bestimmt auch jedes Mal, auch in Wien, nette Menschen, die anderen über die Straße helfen und so, das kommt nie in den Nachrichten. Nie. Es kommt immer in den Nachrichten nur das Schlimmste. Alles andere ist doch völlig zweit- oder drittrangig. Ist das blöd? Ist das Zufall? Nein, natürlich nicht. Das ist ein systematisches Ergebnis unseres evolutionären Erbes. Und das springt jedes Mal an, wenn wir uns über Zukünfte unterhalten oder uns selber damit Gedanken machen. Weil wir eben diese Grundsituation haben, dass wir die Zukunft niemals sicher machen können. Gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht nach Sicherheit, Orientierung, Halt haben und ach, es wird absolut sicher gut ausgehen. Nur glauben wir es uns nicht ganz selbst. Wenn wir jetzt also nur auf Hoffnung setzen, im Sinne, es wird schon gut werden, positive Bilder, mit denen ich ständig arbeite, wenn wir aber nur darauf arbeiten, machen wir eine Spaltung des inneren Erlebnissystems, ob wir das wollen oder nicht. Weil eine Seite von uns wird das einfach nicht glauben. Und die kommt dann in ein Dilemma. Dann kriegt sie entweder ein Mundverbot, halt die Klappe und wird ausgegrenzt. Dies ist ein schöner, anerkennenswerter Lösungsversuch, der auf Auswirkungen geprüft werden sollte. Der spaltet das innere Erlebnissystem, ein Teil von uns wird abgewertet, der kommt aber wie die Guerilla durch die Hintertür. Zum Beispiel in nächtlichen kleinen Albträumchen, so. Oder da und dort in irgendwelchen Sachen oder so. Oder in Verdächtigungen von einem selbst oder anderen. Oder in Selbstabwertungen, wenn es einem doch wieder nicht gelingt, es zu verdrängen. Das sind alles Lösungsversuche, die müssen auf Zieldienlichkeit geprüft werden und die schwächen das Gesamtsystem in seinen Synergiemöglichkeiten. Also brauchen wir andere Interventionsmöglichkeiten. Ein paar habe ich mir jetzt nachher ausgedacht für Sie. Sind Sie noch dabei? Ich habe, glaube ich, eine Stunde Zeit, da muss ich schnell machen. Oh. So. Unter diesen Umständen kann man sagen, jedes Mal, wenn jemand zum Beispiel kommt in eine Therapie und es geht ihm schlecht, ja, wenn es ihm schlecht geht, können wir sagen, typischerweise ist er eher assoziiert mit Worst-Case-Szenarien und nicht mit positiven Hoffnungsaspekten. Weil, nehmen wir an, es geht Ihnen sehr schlecht, aber Sie sagen, ja, jetzt geht es mal schlecht, aber morgen wird es saugut, zum Beispiel. Da bin ich sicher. Und übermorgen noch mehr. Und überhaupt das ganze Jahr. Gut, jetzt ist halt so eine Übergangsphase. Dann ist es ja auch nicht toll, wenn es Ihnen schlecht geht. Aber das hat doch überhaupt keine Kraft im Sinne, dass es Sie dauerhaft fertig macht, belastet körperlich, seelisch oder sowas. Voraussetzung für ein Schlechtgehen ist das Einbauen eines Netzwerkes verbunden mit eher schlechteren Imaginationen über die Zukunft. Ängste kann man ausschließlich haben bezogen auf Zukunftsfantasien. Niemals auf tatsächliche, echte Realitäten. Das sollte sich auch klar machen. Ne? Ich werde es gleich noch ein bisschen begründen. Aber damit verbunden mit leidvollen Aspekten sind deswegen immer Assoziationsprozesse, Hochrechnungen über ungünstige Zukünfte, Erwartungen gerade von gegenteiliger Art wie Hoffnung. Die aber sind aus unwillkürlicher Quelle. Die können wir nicht vermeiden. Unwillkürliches ist grundsätzlich immer schneller und stärker als Willentliches. Und wenn wir willentlich 20 Mal sagen, ja, es wird schon gut gehen, sagt unser Amygdala, lassen mal schwätzen, wir sehen schon unsere Chancen. Wenn es ein bisschen unsicher wieder aussieht, dann feuern wir wieder. Das heißt, wir müssen Ambivalenzmanagement berücksichtigen, gerade wenn es um Hoffnung geht. Dann wird es zu einer ganzheitlichen Synergie. Es gibt aber grundsätzlich gesehen aus einer hypnosystemischen Sicht überhaupt kein Problem. Auch keine sogenannte Krise. Was ist denn eine Krise? Das habe ich extra jetzt mit reingenommen. Weil eine Krise entsteht immer im Erleben, ob ich es so nenne oder nicht, dann, wenn ich eben genau in dieser Ungewissheit bin, A, was die Zukunft angeht, B, aber nicht gerade große Chancen sehe, diese Ungewissheit mit Kompetenz zu bewältigen. Wenn bisherige Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien, die mir geholfen haben, mir als nicht mehr ausreichend tragfähig erscheinen, ich gleichzeitig aber das Bedürfnis habe, ich brauche das unbedingt, dass ich klare Entscheidungen treffen kann, dass ich handlungsfähig sein kann, dass ich zielwirksam sein kann in dieser unübersichtlichen Situation und gleichzeitig merke, oh Gott, es steht ja gar nichts mehr zur Verfügung, was mir Sicherheit genug macht. Dann entsteht ein Krisenerleben mit einer sogenannten Krisentrance. Und gerade dafür brauchen wir dann Interventionen. Das sollten wir uns aber klar machen. Wir sind dann erstmal absorbiert in einem Krisen-Ich. Wenn Sie das so hören, in einem Krisen-Ich, impliziert es natürlich, dass es mehrere Ichs gibt. Und auf das will ich jetzt gerade mal kurz eingehen. Sind Sie noch dabei? Irgendwie? Also ich will jetzt nicht sofort über Hoffnung reden, aber es besteht noch Hoffnung, dass ich auf das Thema Hoffnung komme. So. Ach, ich mache das einfach ganz schnell jetzt so. Sonst komme ich nicht zu dem, was ich eigentlich sagen will. Ich gehe mal kurz so vor. Also, Erleben wird aus einer hypnosystemischen Sicht immer erzeugt. Insofern gibt es natürlich auch kein Krisen- und kein Angsterleben an sich. Es gibt auch kein Problemerleben an sich. Das ist immer Ergebnis von selbsthypnotischen, kraftvollen Maßnahmen, die allerdings auf ungewünschter Ebene vom bewussten, willentlichen Ich ungewünscht, im unwillkürlichen Ablaufen. Wir müssen immer in Berücksichtigung haben, dass wir mindestens zwei Ebenen des Erlebens zu beachten haben. Das willentliche, kognitive Ich, Großhirnrindenprozesse und so weiter. Aber die entscheidenden Prozesse des Erlebnisgestaltens, der Erlebnisgestaltung, die entstehen im Zwischen- und Stammhirn. Die sind entwicklungsgeschichtlich aber älter als das Großhirn, sind aber schneller und stärker, funktionieren auch nach anderen Prinzipien als das Großhirn. Nicht mit digitaler Logik, entweder oder. Im Zwischenhirn gibt es keine Widersprüche. Da kann man auch mit Leuten reden, im Traum nachts zum Beispiel schon 20 Jahre tot sind. Es ist ein sehr lebendig anregendes Gespräch und so weiter. Da kann man gerade tot sein und wieder aufstehen. Da kann man 20 Stockwerke runterfallen und nachher sich wieder kratzen oder so ähnlich. Also insofern haben wir es mit Prozessen zu tun, die über die kognitive Großhirnrindengestaltung hinausgehen und die deswegen andere Strategien erfordern, wenn wir wirksam mit ihnen arbeiten wollen, als das Arbeiten mit kognitiven Prozessen. Das heißt, auch Sprache allein erreicht diese Prozessebenen typischerweise nicht genug. Deswegen werde ich Ihnen nachher auch ein paar andere Ideen noch anbieten, was das eher erreicht. So, unter diesen Umständen, wenn wir das berücksichtigen, dass diese Prozesse laufen, ob es uns passt oder nicht, auf unwillkürlicher Ebene, dann brauchen wir ein Verständnis, wie Erleben überhaupt erzeugt wird. Erleben wird erzeugt durch Netzwerkbildung. Ich gehe mal kurz vor, einfach so ein typisches Grundprinzip, was ich schon x-mal angeboten habe. So machen wir mal so, wie Erleben erzeugt wird, insbesondere wenn Sie ein Problemerleben haben wollen. Geht ganz schnell und dann lasse ich Sie mit diesen Dingern da in Ruhe, damit wir zu den praktischen Hilfen kommen können. Ne? So. Wenn Sie ein Problem erleben haben wollen, müssen Sie Ist-Soll-Unterscheidung machen. Das heißt, Sie haben niemals die Chance, ein Problem zu kriegen, ohne eine Zielvorstellung. Diese Zielvorstellung muss aber so gestaltet sein, das ist eine Bastelanleitung, wie Sie ein Problem aufbauen können, wenn Sie mal keins haben. Ne? Sie müssen sich an Zielen orientieren, die Sie nicht erreichen können. Bezogen auf das Thema Hoffnung heißt es, wenn Sie ein Problem haben wollen, müssen Sie sich an Zielen orientieren, dass es ganz sicher sein sollte, dass das Problem zum Beispiel nicht mehr kommt. Oder dass sie eben sicher sind. Oder dass die Ängste ganz weggehen. Oder dass sie wirklich keinen Krebs kriegen. Oder dass wirklich ihr Herz nicht stehen bleibt. Und so weiter und so weiter. Das sind anerkennenswerte Ziele, die sie ordentlich in die Verzweiflung treiben können, die dann so weit führen können. Das sind zum Beispiel schon Klienten, die zu mir gekommen sind, zum Teil mit ihren verzweifelten Internisten, die sie im Schlepptau hatten. Zum Beispiel einer sagt, hören Sie, wenn Sie jetzt nicht mit dem arbeiten, dann glaube ich, werde ich nachts abhauen und meine Praxis verkaufen. Also warum? Der steht seit 2 Jahren jeden Tag bei mir und will ein EKG. Jeden Tag. Also hören Sie, jetzt übertreiben Sie doch nicht. Sagt er, jeden Tag. Fragen Sie meine Assistentin alles. Weil jeden Tag kommt er wieder und sagt, Herr Doktor, aber vielleicht heute bleibt mein Herz stehen. Ich brauche sofort ein EKG, weil ich nicht sicher bin, ob ich nicht doch einen Herzinfarkt habe. Und dann hat er halt an dem Tag keinen, macht ihn das sicherer? Natürlich nicht. Weil da ist der Herzinfarkt jetzt im Moment nicht da, aber ist er in 10 Minuten nicht da? Hm, wer weiß es. diese quälende Unsicherheit entsteht dann umso mehr in leidvoller Weise, wenn das Zielkriterium ist, ich müsste absolut sicher sein. Diese tiefe Sehnsucht ist doch in jedem von uns da. Sie ist nur nicht erlösbar. Nicht lösbar und nicht erlösbar. Also brauchen wir andere Zielkriterien. Wenn wir ein Problem haben wollen mit etwas, dann brauchen wir das Erleben eines Beobachters, der sich in einer bestimmten Nähe oder Distanz zum Erlebten bringt. So, oh, zum Beispiel, oh, jetzt bin ich schon wieder ungewiss, was morgen wird. Oh, verdammt nochmal. Dann, ich bräuchte unbedingt Gewissheit, dass es auch sicher gut ausgeht. Oder ich investiere, zum Beispiel, ich bin ein gutes Beispiel, ich erzähle Ihnen nachher eins von mir, mit der Investition in meine Klinik. Da wir ja die ganze Klinik als Selbstorganisationssystem mit viel flacher Hierarchie und viel Selbstorganisation in der Klinik der Teams aufgebaut haben, das kriegt man mit keinem üblichen Kliniksystem hin. Also war klar, irgendwann, wenn ich das wirklich verwirklichen will, dann muss ich das in Eigenregie machen, das heißt mit einem Haufen Schulden. Also haben wir zu dritt, ich bin da zu 50% beteiligt, die Mechthild Reinhardt und der Carsten Till, zwei andere Kollegen mit 25%, haben halt einen Haufen Schulden gemacht und das Ding gemacht. Dann war das schon klar, das könnte gut gehen. Es könnte aber auch schlecht gehen. Und dann, dann bin ich bankrott. Da haben sie eine Sollvorstellung, das ist doch wunderbar. Wann wäre das Problem gelöst, wenn ich sicher wüsste, es geht gut? Ist doch verständlich. Aber weiß ich das sicher? Nein. Wenn jetzt mein Sollwert ist, es ist erst dann gelöst und ich kann ruhig sein, wenn ich weiß, es geht gut, dann baue ich mir damit selbsthypnotisch eine wirksame, schlaflose Nacht nach der anderen. Auf die Dauer ist das auch anregend in der Form. Aber das hat natürlich mit diesen Zielvorstellungen zu tun, die Sie unter diesen Umständen entwickeln und die ganz klar das tiefe menschliche Grundbedürfnis berücksichtigen. Ich möchte endlich Sicherheit haben und die gleichzeitig nicht realisierbar sind. Wenn Sie das aber dann so erleben, dann kommt eine Art der Beschreibung in einem zustande, oh, das ist aber nicht günstig, das sollte anders sein. Eine entsprechende Benennung, oh Gott, das ist vielleicht Gefahr oder sowas. Eine entsprechende Bewertung, das ist ganz schlecht. Eine Erklärung, ich habe es wieder nicht gut genug gemacht oder sonst irgendwas, irgendwie in der Art und Weise. Dementsprechende physiologische Prozesse, Bluthochdruck, Adrenalin, Cortisol, alles Mögliche. Das ist alles ein Ergebnis dieser selbsthypnotischen Produktionen, die mit diesen Zielvorstellungen was zu tun haben und die eigentlich induziert sind durch die Zielvorstellungen. Und da brauchen wir jetzt halt dementsprechend andere Strategien, wie wir Hoffnung aufbauen können. Aber Hoffnungen bezogen eigentlich auf was? Hoffnung bezieht sich ja immer auf Zukunftsentwicklungen, die ich aber ja nicht sicher machen kann. Wenn ich jetzt also Kompetenz erleben haben will, in einem Feld von bleibender, durch nichts auflösbarer Ungewissheit, durch nichts auflösbarer Ungewissheit, außer durch Tod. Wobei das auch wieder blöd ist, da weiß man auch nicht, wenn man dann diese blöde Reinkarnation von Literatur und das ganze NATO-Zeug da liest, ich habe das ganze Zeug gelesen, da wissen sie dann auch nicht, ob es dann endlich ruhig ist. Geht es vielleicht gerade so weiter, dann haben sie den Salat. Wie man es macht, da ist eine ausweglose, nicht entrinnbare Zwickmühle. Und in der brauchen wir Hoffnung. Ja, aber wie kann man da dann Hoffnung kriegen? Wo man nie weiß, wie es wird. Noch nicht einmal beim Suizid. Die meisten Leute, die zu mir kommen, wenn sie mit suizidalen Ideen kommen oder Suizidversuche hinter sich haben, praktisch alle Leute, wenn wir eine gute Beziehung aufgebaut haben, lade ich ein, dass wir durchspielen, wo sie hinkommen, wenn es geklappt hätte. Immer. Weil eigentlich ist es natürlich ein Lösungsversuch, nicht warum wollen sie sich umbringen, wofür wollten sie sich umbringen. Und dann reisen wir ans Ende des Regenbogens. At the end of the rainbow. Kennt das ja, ne? So. Wo kommen sie hin, wenn es endlich geklappt hätte? Nicht mit der Idee, damit die das machen, sondern damit man Unterscheidungen machen kann zwischen Lösungsversuch und ersehntem Ziel dahinter, um dann andere Zielstrategien entwickeln zu können. Und dann zeigt sich, das habe ich noch nie anders erlebt, bei Hunderten von Leuten, es sind immer Lebensqualitäten. Endlich frei, endlich ruhig, endlich schön, endlich Gott, kann ich machen, was ich will, endlich kann ich so sein, wie es ums Herz ist und so weiter. Das sind Lebensqualitäten. Deswegen sage ich den Leuten auch, eigentlich sagt man ja, sie wollten sich das Leben nehmen. Man müsste ja fast sagen, sie wollten sich das gewünschte Leben geben, aber zu einem sehr hohen Preis. Könnte man nicht probieren, ob man das in diesem Leben wenigstens ein bisschen so hinkriegen? Weil wenn das Streben mit dem Glauben verbunden ist, das kriege ich nur dort, dann wird die Gefahr groß sein. Also muss das umgedreht werden. Aber auch da sehen Sie, es geht um Erleben von Sicherheit, Sehnsucht nach Sicherheit, auch gerade dort. Da hat schon manchmal motivierend gewirkt, dass ich Lehmann dann so Nahtodserfahrungen zum Lesen gegeben habe von Leuten, die suizidieren wollten, klinisch tot waren, aber dann in so scheißklamme, kalte, dunkle Keller gekommen sind, wo es gar nicht so war, wie sie sich erhofft haben. Das hat schon manchen ambivalent gemacht und überlegt, ach, dann bleiben wir doch noch eine Weile hier und gucken, ob es nicht hier besser wird. Weil wenn man sich das einhandelt, das ist so ähnlich, gucken Sie, das ist vielleicht ein merkwürdiger Vergleich, aber ich will ihn doch nehmen. Das ist ja fast in allen Sachen so. Bei Selbstmordattentätern im islamistischen Bereich zum Beispiel, wo ja dieser klügste Präsident, den ich vorhin schon mal zitiert habe, gesagt hat, das wäre eine Feiglinie. Das ist schon, also wer so kreativ sein kann, das als Feigheit zu bezeichnen, da muss man schon aus dem Bibelbelt kommen, wo es ein bisschen heiß ist halt so im Sommer und so weiter. Aber was ist eigentlich das, was mit angeboten wird für die Leute? Nicht nur, dass sie hier anerkannt werden in ihrem Kreis, sondern auch, dass sie dann 77 Jungfrauen da drüber. Aber was für welche? Ich habe mir schon oft überlegt, nehme an, man könnte diesen Leuten vermitteln, hör mal, wenn du jetzt ein Selbstmordattentat machst und du kommst dann rüber, da warten schon 77 zahnlose ältere Damen ab 85 auf dich und mit denen musst du dich jeden Tag vergnügen. Ob das nicht motivationsstörend sein könnte unter bestimmten Umständen, weil die Erwartung, die man da hat, hat Auswirkungen auf das gegenwärtige Verhalten. Gegenwärtiges Verhalten wird nicht so sehr gemacht wegen der Vergangenheit, sondern vor allen Dingen wegen der Hochrechnungen über die Zukünfte. So in dem Stil. Und da können wir sehen, so wird ein Netzwerk des Erlebens gebildet. So. Wenn aber das Ziel so wichtig ist da dabei, dann muss ich den Aspekt der Hoffnung noch einmal etwas differenziert betrachten. Weil wenn ich jetzt Hoffnung reinbringe, ohne die Berücksichtigung der Ambivalenz und der Seite in mir, die glaubt, dass es gar nicht hoffnungsfroh werden kann, dann wird auch diese Hoffnung mit teilweise zu einer Bedrohung und für die Seite, die leidet, eventuell sogar zu einer Missachtung und einer zusätzlichen Belastung. Dementsprechend muss ich das ein bisschen differenzierter angehen. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter. Ach Gott, das können wir jetzt mal überschauen. So. Um Sie gleich auf etwas hinzuweisen. So, dass alle diese Ängste über Zukünfte im Grunde genommen Ausdruck von Imaginationsfähigkeiten sind, wie ich schon mal gesagt habe. Jetzt haben wir noch einen kleinen Aspekt zu berücksichtigen, dann kann man nachher schneller zu der Praxis kommen, nämlich den Aspekt, dass wir multiple Ichs in uns tragen. Wie wir heute wissen aus der Gedächtnisforschung, Episodengedächtnis, Hebbsches Gesetz und so weiter, können wir sagen, wir haben nicht eine Vergangenheit. Wir haben tausende von Vergangenheiten, weil jede Episode, das sagt jedenfalls die Gedächtnisforschung beim Begriff des autobiografischen Gedächtnisses und des sogenannten Episodengedächtnisses, jede Episode, die wir erlebt haben, die emotional ein bisschen geladen war, die wird als eigenständiges Erlebnisnetzwerk im Sinne dieser Netzwerkidee, die ich gerade Ihnen angeboten habe, was ist mit was vernetzt, an Gefühlen, Gedanken und so weiter und so weiter, da wird jede dieser Episoden in uns gespeichert. So sehen, wenn Sie mich fragen würden, wie hast du es in deiner Kindheit gehabt, dann müsste ich gleich sagen, um Gottes Willen, welche meiner 4000 oder mehr Kindheiten meinst du denn gerade und wofür, fragst du? Weil je nachdem, in welche Episode ich mich dann hier und jetzt hineinversetze, was nicht ein bewusster Akt sein muss, es geht in rasender Schnelle, so nach dem Ähnlichkeitsprinzip, Hebbsches Gesetz, nehme an, ich bin jetzt hier, mir geht es gerade relativ gut, jetzt würde ich jemand von Ihnen sehen mit heruntergezogenen Mundwinkeln und steiler Stirnfalte. Ich hätte, als ich 8 war, damals ein Netzwerk ausgebildet, als zum Beispiel ein kritischer Lehrer, der mich fertig gemacht hätte, genauso eine steile Stellfalte und so Mundwinkel hatte, also, dann könnte es sein, eben geht es mir noch saugut und bing macht's und ich fühle mich wie ein 8-Jähriger, der die Hausaufgabe wieder nicht gemacht hat und der jetzt unter Schafott kommt. Ja, ich habe gerade vor einiger Zeit ein Coaching gehabt mit einer Kollegin, ca. 45, international renommierte Coach und Trainerin, so hervorragende Frau. Ich finde die brillant in ihrer Arbeit und die ist erfolgreich. Die Leute, die könnte bis 2016 ihren Kalender schon voll haben, kommt zu mir und will eine Beratung, weil sie sagt, sie ist ernsthaft im Überlegen, den Job an den Nagel zu hängen, weil sie es nicht mehr aushält. Ich sage, wieso das? Dann stellt sich raus, bei ihr war genau dieser Anker so da. Die macht zum Beispiel ein Seminar mit 25 Führungskräften, 24 überschlagen sich vor Begeisterung. Einer sagt womöglich nicht einmal schlecht, sondern, naja, Gott, war ganz gut. Das Seminar ist vernichtet. Das ist nichts mehr. Sie kennen solche Prozesse sicher nicht, aber vielleicht haben Sie schon mal darüber gelesen, ne, dass so etwas in der Art läuft. So, das heißt, in diesem Moment, eben war die noch ganz im Geschäft und die ist deswegen so gut und kriegt so tolle Rückmeldungen, weil sie während der Arbeit sowas von brillant ist und so dabei, so im Flow, dass es einfach fantastisch ist und die ist wirklich sehr kompetent. In dem Moment, wo sie diesen Trigger hat, fängt sofort ein anderes Netzwerk an zu feuern in ihr, nach dem Ähnlichkeitsprinzip, ihr Hippocampus-Bereich wahrscheinlich im Zwischenhirn sagt, oh, mit was haben wir das vernetzt damals? Oh, Scheißgefühl, du bist nichts wert, geh nach Hause. So. Und dann eben war alles noch klasse, springt ein anderes Ich an und dieses Ich dominiert in dem Moment und dieses Ich sagt nicht, du bist was Tolles, und so, sondern du hast deinen Job verfehlt, du bist inkompetent, blöde Kuh, geh nach Hause. Wir haben nicht ein Ich, wir haben tausende von Ichs in uns. Nun, wenn wir uns mit Leuten uns beschäftigen wollen, die kommen zu uns in Therapie und Beratung und für die wir den Eindruck haben, Hoffnung ist ein unheimlich wichtiger Aspekt, müssen wir damit rechnen, dass wir zunächst nicht mit diesem Ich arbeiten, was die Hoffnung einsetzen und aufgreifen kann, sondern mit dem hoffnungslosen Ich. Dieses Ich, mit dem wir zuerst zu tun haben, praktisch das Türwächter-Ich, wie ich das gerne nenne, dieses Ich glaubt an was anderes und glaubt garantiert nicht an Hoffnung. Wenn wir das nicht wertschätzend mit sogenanntes Pacing, Utilisation, komme ich gleich drauf, mit einbeziehen, dann werden wir keinen tragfähigen Synergiekontakt mit dem Gesamtsystem des Menschen kriegen. Ich mache es jetzt extra, Komplexität reduziert heute, mehr für Einzelwesen. Das Gleiche haben Sie natürlich sofort in Teams, Familien und sonstigen Organisationsprozessen. Da verteilt sich dann diese Ambivalenz oder Multivalenz sowieso. Sie können sich das so vorstellen, wir haben viele Ichs, mit dem leidvollen Erleben, was typischerweise Leute doch in Beratung bringen, verbunden ist die Aktivierung, das sich hineinversetzen, wie wir in der Fachsprache sagen, das Assoziieren mit dem leidvollen, hoffnungslosen, sich inkompetent erlebenden Opfer-Ich. Diese Sicht ist dann die Sicht, die dominiert. Natürlich gibt es die andere Sicht, Mensch, es muss doch Hoffnung geben, so, Sie sind meine letzte Hoffnung. Sie kennen das vielleicht. Nichts hat geholfen, gar nichts, alles habe ich probiert, nichts hat geholfen, aber Sie sind meine letzte Hoffnung. Was interessanterweise bei manchen Therapeuten dieses angenehme Empfinden von Massagedruck auf der Brust auslöst. Haben Sie schon mal gelesen darüber so? Das Gefühl hat so irgendwie, wobei doch nur Schallwellen gemacht wurde, ne? So in der Form. Aber da brauchen wir dann eben eine elastische Form, auch mit diesem Ich umgehen zu können. Dieses Ich ist praktisch das Ich, was entscheidet, ob Sie in Kontakt kriegen. Das ist so ungefähr so, wenn Sie es metaphorisch machen wollten, ich muss mich beeilen, metaphorisch machen wollten, wie wenn Sie toll tanzen können und eine tolle Musik in der Disco ist. Sie wollen in die Disco und Sie haben tolle Tanzkompetenz, aber davor steht so ein 2-Meter-Typ und sagt, was guckst du? Du kommst ja nicht rein. So, das ist der Türwächter. Wenn Sie sich mit dem nicht gut stellen, da können Sie kompetent sein, dass es schon fast wehtut. Das nützt Ihnen nichts. Sie brauchen Kontakt mit dem Türsteher. Und der Türsteher ist das leidende Opfer-Ich, was hoffnungslos ist und glaubt, dass es keine Hoffnung gibt, typischerweise. Also müssen wir als erstes, wenn wir strategisch hilfreich vorgehen wollen und gerade in Richtung Hoffnung gehen wollen, unbedingt anerkennen, es gibt eine Seite in dir, die hoffnungslos ist und die kann ich dir nicht ausreden. Ich kann dir noch nicht mal zusichern, dass die nicht recht hat. Weil wir als Therapeuten sind ja auf eine Art Modell für was. Nun kommt jemand zu uns und will Hoffnung. Gleichzeitig wissen wir die Zukunft so wenig wie der. In gewisser Weise ist schon eine zynische, anmaßende Hybris, wenn wir sagen, glauben Sie mir, es wird gut werden. Woher will ich es denn wissen? Das ist doch einfach eine Frechheit. Ich persönlich selber, wenn ich zu einem Therapeuten gehen würde, und dann würde der mir sagen, Hoffnung, dann würde ich sagen, Lolli. Das wäre die Kurzform meiner Intervention als Antwort. Ich würde es jedenfalls nicht glauben. Und ich würde ihm sowieso eher dann mehr misstrauen, weil ich das Gefühl hätte, er hat noch nicht differenziert in sich die Ambi- und Multivalenzen der menschlichen Existenz integriert. Und mit dem würde ich nicht arbeiten wollen. Weil mit jemandem, der so dümmlich einseitig in Hoffnungsrichtung geht, das würde mir Angst machen. Also brauchen wir ein bisschen eine andere Form des Vorgehens. Sind Sie noch dabei? Ja. Gut, jetzt gucken wir mal. Wenn wir weder die Zukunft bestimmen können, das müsste ich noch dazu sagen. Ne? So, das mache ich nachher, Entschuldigung. Ich will erst mal ein bisschen was zitieren. So, das ist zum Beispiel was auch so ein alter Wiener, ausgewandert dann, mal gesagt hat, in einer ganz schwierigen Angstsituation. Matthias Weiger hat mir erzählt, wo er das geschrieben hat. Ich habe nur das gesungen und habe gedacht, das ist ja was saugutes Zitat. Von dem hätte ich ihm nicht zugetraut, dem Wittgenstein. Und dann sagte mir der Matthias Weiger, ja, weißt du, wo der das geschrieben hat? Da lag er im Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs, voller Todesangst und voller Angst, dass es ihn jetzt erwischt, also gerade nicht hoffnungsorientiert. Und dann hat er diese geniale Formulierung gebracht, finde ich. Nämlich, wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, Unzeitlichkeit, was auch gleichgesetzt werden könnte mit Gegenwartsorientierung, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Ist das nicht ein bisschen arg ähnlich mit diesen Typen da, die seit 2500 Jahren im Schneidersitz rumhängen? Man weiß es alles nicht so, gell? Immer kommt das Gleiche raus. Und dann brauchen wir, Sie wissen, wen ich meine, ne? Noch das da und dann baue ich es jetzt ein bisschen praktisch auf. Das ist ein Zitat, was für diese Art von Arbeit, für die ich jetzt ein bisschen werben will, zentral ist. Weil wenn wir gucken, Erleben wird erzeugt durch Netzwerkbildung. Ob ich ein Problem erleben habe, hängt ganz massiv davon ab, welche Ziele ich mir setze. In dieser Notsituation, dass ich die Zukunft sicher haben will und gleichzeitig spüre, ich kriege sie nicht hin sicher. Dann ist natürlich das Verständnis, also es ist sehr verständlich, wenn ich die Zukunft sicher haben will. Wie wollen wir die Zukunft typischerweise sicher machen? Na, indem wir das Ergebnis sichern wollen der Zukunft. Das ist unmöglich. Also brauchen wir ein anderes Sinnkriterium für Hoffnung. Und das ist das, was ich da mit am besten ausgedrückt finde. Der hat es halt besser hingebracht, als ich das hinbringen könnte. Der Watzlaw Havel, und der hatte Grund genug, als er da im Gefängnis saß in der Kalten Kriegszeit. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Ganz egal, wie es ausgeht letztlich. Das bedeutet, wir brauchen ein Kriterium, was uns unabhängig vom Ergebnis macht. Dieses Kriterium für Unabhängigkeit vom Ergebnis und damit eine ganz andere Form der Hoffnung ist das Kriterium von Sinnhaftigkeit. Von Sinnhaftigkeit verbunden, abgeprüft mit unseren somatischen Markern, wie man das heute nach Damaso in der Hirnforschung nennt. Da kriege ich eine ergebnisunabhängigere Variante hin, die mich sicher machen kann bei bleibender Unsicherheit der Außenwelt. Weil die Außenwelt können Sie doch nicht sicher machen. Aber wo kriege ich dann ein Leben von Sicherheit her? Das kriege ich typischerweise, wie machen wir es denn üblicherweise? Wir machen das so, indem wir sagen, es wird schon gut gehen und uns gar nicht vorstellen können, dass uns was passiert. Also wenn ich zum Beispiel denke, wie ich früher Auto gefahren bin, noch manchmal heute Auto fahre, da bin ich immer so Auto gefahren, es passiert nichts. Das ist doch durch nichts garantiert. Und manchmal hat es auch geknallt, ne? Im Übrigen ist es auch sehr sinnvoll, so zu fahren, weil wenn Sie nicht so tun würden, als ob so wäre, dann würden Sie zum Beispiel alle nicht auf der Landstraße Auto fahren. Weil Sie fahren doch, wenn Sie auf der Landstraße Auto fahren, dann immer mit der Annahme, bestimmt bleibt der Gegenverkehr auf seiner Seite, oder? Da gibt es ja keine Leitplanke. Haben Sie das sicher? Nein! Wenn Sie das ständig im Auge hätten, dann würden Sie höchstens noch Wanderwege befahren. Das wäre aber auch nichts auf die Dauer, ne? Also brauchen wir diese Art von so tun, als ob schon. Aber das ist der Hintergrund für das, was ich Ihnen jetzt als weiteres anbieten will. Und jetzt würde ich Ihnen einfach gerne ein paar praktische Sachen anbieten dazu. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, dass wir wenigstens so gucken können, wie man das handhaben kann aus hypnosystemischer Sicht. Wenn man jetzt diese Sachen, die ich natürlich sehr verkürzt jetzt komprimiert gebracht habe, dann in praktisches Handeln umsetzen will. Nehmen wir an, Sie sind selbst oder Sie haben Klienten, denen es wirklich sehr schlecht geht gerade, die Angst haben vor der Zukunft oder sowas in der Art und Weise, die Ungewissheit haben, die womöglich so depressiv sind, dass sie das Gefühl haben, es wird sowieso irgendwie nichts werden. So, dann mit was sollten wir anfangen? Wir müssen in jedem Fall anfangen mit dem Pacing abholen des Türwächters, mit dem Pacing des Opfer-Ichs. Es ist also gerade nicht hilfreich, nach meiner Erfahrung, am Anfang jemand direkt nur Hoffnung zu machen. Weil eine Seite, und zwar die dominierende Seite des Erlebens, glaubt einfach das nicht. Das heißt, die hilfreichste Strategie, die ich kenne, auch für mich selber im Übrigen, für alle meine Familienmitglieder, für alle meine Freundinnen und Freunde und natürlich sowieso für alle unsere Klienten, da haben wir auch Ergebnisstudien, wir arbeiten ja mit dem Günter Schiebeck zusammen, in Salzburg in der Klinik, aber auch ambulant, kann man das so sagen. wenn da jemand kommt und es geht ihm so schlecht. Gerade übrigens bei Depressionen kann man sagen, der macht sowieso ständige Zukunftsimagination. Ohne Zukunftsimagination kriegt man überhaupt kein Problem hin. Die Vergangenheit bestimmt nicht die Gegenwart. Niemals. Die Gestaltung der Gegenwart bestimmt die Wirkung von Vergangenheiten und die Wirkung von Zukünften. Aber die typische Art, wie die Gegenwart gestaltet wird, wenn jemand zum Beispiel depressiv ist, Sie kennen das vielleicht, die sogenannte Beck'sche Triade ist, aus der gegenwärtigen Position wird erstmal kurz ein bisschen selektiv rausgezogen, es war schon immer furchtbar, selektiv nur Worst-Case-Varianten rausgezogen. Daraus, das allein reicht überhaupt nicht aus. Weil wenn Sie sagen, es war zwar immer blöd, aber jetzt wird es klasse, dann haben Sie im Leben keine Chance für eine Depression. So. Sie müssen aus den Vergangenheitssachen Hochrechnungen machen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird noch schlimmer. Und das zieht voll in die Gegenwart rein. Dann haben Sie eine Worst-Case-Gegenwart mit entsprechender Körperreaktion, mit entsprechender Atmung, mit entsprechender Muskeltätigkeit, mit Gedanken, Gefühlen und so weiter. Sie haben das Worst-Case-Ich gerade. Und dieses Ich glaubt weder daran, dass es selbst was machen kann, noch dass es Aussicht gibt. Wenn die Menschen absorbiert bleiben in diesem Ich, haben wir keine Wahlmöglichkeit und dann gibt es keine Chance. Also müssen wir Wahlmöglichkeiten aufbauen. Gleichzeitig das beachten. Das ist ein schwieriges Dilemma. Weil wenn ich sage, glauben Sie mir, es wird besser, klappt es nicht. Wenn ich sage, na, es ist keine Hoffnung, klappt es auch nicht. Also was machen wir? Am besten ist es nach meiner Erfahrung das, ich gehe gleich so vor, dass ich die Leute frage, wie finden Sie das von sich, dass Sie geradezu hoffnungslos sind, das ist alles so. Und dann sagen die Leute typischerweise, das finde ich saublöd von mir. In der Art. Sie haben damit sofort die Chance für ein Zeitenmodell, dann können Sie gleich sagen, hören Sie, also wenn das so ist, Sie haben ja einen inneren Dialog, das kann ja gar nicht der ganze Mensch sein, der dann diese Worst-Case-Szenarien hat. Eine Seite von Ihnen sieht es als hoffnungslos an und eine andere findet es saublöd. Weil wenn Sie keine Seite hätte, die es saublöd finden würde, dann würden Sie einfach sagen, es ist hoffnungslos, ich wollte es erwähnen, wiedersehen. Aber dass Sie kommen und da noch was machen wollen, heißt, es muss eine andere Seite geben, die offensichtlich sagen, nee, so einfach ist es nicht. Wenn Sie zum Beispiel nur sagen würden, eine Seite von mir sieht, es wird schlimm werden, nicht ich als ganzer Mensch, dann haben wir eine kleine Dissoziation mit Abstand schaffen. Sofort wird es erleichtern, typischerweise, und das können Sie auch für sich machen. Dann brauchen Sie nämlich überhaupt nicht sich selbst oder jemand anderem ausreden, dass es hoffnungslos werden könnte. Haben Sie sowieso keine Chance, weil diese Seite sagt sofort, woher willst du das wissen, kennst du die Zukunft. Aber Sie können sagen, eine Seite von Ihnen sieht es wirklich düster. Und ich kann es ja nicht widerlegen. Aber es ist eine Seite von Ihnen, gibt es auch noch andere Seiten und die gibt es immer. Wenn es die anderen Seiten gibt, dann können wir gleich damit anfangen, dass wir würdigen, aha, diese Seite der Hoffnungslosigkeit, die ist doch nicht blöd, aber die ist ein Botschafter von Bedürfnissen. Von Bedürfnissen. Die ist nicht dumm. Welche Bedürfnisse meldet denn die über die Hoffnungslosigkeit an? Die Hoffnungslosigkeit auf gar keinen Fall ausreden, sondern, hey, sie übersetzen in wertvolle Informationen über Kompetenzen, über Bedürfnisse. Und dann zeigt sich, na, die will Sicherheit und sonst was in dieser Art, was wir jetzt schon gehört haben. Und ich sage, okay, was war denn bisher Ihre Art, wie Sie Sicherheit herstellen wollten? Naja, das Ergebnis muss sicher sein. Aber das Ergebnis wird nicht sicher werden, das haben Sie erlebt. Was können wir denn dann machen? Dann zeigt sich jetzt ein interessanter Punkt. Als allererstes, was da hilfreich sein könnte, und das können Sie für sich dann auch ausprobieren, wenn Sie sich erinnern, Sie hätten Seiten, dann gibt es natürlich noch jemanden, den Sie zusätzlich etablieren können in sich, nämlich sozusagen der Dirigent, der Parlamentspräsident, wie ich das mal genannt habe, der Konferenzleiter der Seiten. Wie wenn Sie jetzt eine Konferenz von Seite hätte und eine Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagt, glaub mir, es wird furchtbar, es geht den Bach runter, alles wird schlimm werden, du wirst es sehen. Dies ist ein Antrag. Es gibt übrigens auch keinen Wiederholungszwang, habe ich das schon erwähnt? Es gibt Wiederholungseinladungen, aber keinen Wiederholungszwang. Auch wenn es in der Berggasse 19 28.000 Mal gedruckt und geschrieben wurde, ist schon Umgebung. Einladungen kann man annehmen und ablehnen. Aber damit Sie sie ablehnen können, brauchen Sie eine Haltung mit Schutz und Überblick, mit Raum für sich. Da können Sie das Handflächenparadigma aus der Embodimentforschung nutzen, indem Sie sich Raum schaffen. Also, oh, die Seite der Angst, die Seite, die alles hoffnungslos sieht, wohin müsste ich die platzieren in meiner inneren Wahrnehmung, sodass es hilfreicher wird? Warum sage ich das? was heißt Intervention in einer hypnosystemischen Sicht? Nicht der Inhalt ist entscheidend, die Organisation des Netzwerks. Ein Element im Erlebnisnetzwerk, was etwas problematisch machen kann, und dann sieht es aus, als ob es der Inhalt wäre, oder hilfreich machen kann, ist die Lokalisation des Phänomens. Nähe, Distanz und Lokalisation. Sie können strategisch mit allen diesen Musterelementen wunderbar arbeiten. Wenn Sie schon mal massive Ängste hatten oder jemanden kennen mit Ängsten, kennen Sie jemanden mit Ängsten? So in der Umgebung, so irgendwie manchmal? So. Dann meint man die Zukunft, düstere Zukunftsvision, ohne die kriegt man sowieso keine Angst, wie gesagt. Ne? Nehmen wir an, Sie würden sagen, Gott, habe ich so Angst, ich habe so Angst, wovor? Ja, ich habe so Angst davor, dass ich mir letztes Jahr das Knie verstaucht habe. Sagen Sie es doch mal bitte. Ich habe so Angst, dass es letztes Jahr mir das Knie verstaucht hat. Wie wirkt's? Kriegen Sie es hin? Nee. Eine Angst kann sich immer nur auf Zukunftsfantasien richten. Dann glaubt man, es ist die Zukunftsfantasie in ihrem Inhalt. Das ist ein Missverständnis. Hypnosystemisch wird alles räumlich repräsentiert, unbewusst. Das können Sie gleich prüfen. Haben Sie heute Abend was vor? Gehen Sie zum Bernhard. Ne, haben Sie was vor? Aber Sie könnten zum Beispiel sagen, ich habe was vor, ich gehe zum Bernhard. Warum sagen Sie nicht, ich habe was hinter? Ich nehme mir hinter, zu Bernhard zu gehen. Warum sagen Sie das nicht? Weil unbewusst die Zukunft bei uns immer räumlich repräsentiert wird vor uns. Probieren Sie es mal, indem Sie sagen, ich möchte schon lang mal sagen, ich habe meine Zukunft hinter mir. Wie wirkt es sich aus? Fühlt es sich gut an? Ich habe meine Zukunft hinter mir. Boah, ne? Bei uns ist die Zukunft vor uns repräsentiert, alles ist räumlich repräsentiert. Bei den Maori in Neuseeland ist es umgekehrt. Die haben die Zukunft hinter sich und die Vergangenheit vor sich, das ist eine vergangenheitsorientierte Kultur. Also wenn Sie jetzt Ängste haben, dann wäre eine gute Sache, bei einem Klienten gleich sagen, gucken Sie, eine Seite von Ihnen hat Angst, von wo spielen denn die Ängste ein? Dann zeigt sich, ich mache ein Beispiel von mir, ne? Als ich die Klinik gegründet habe, 8 Tage bevor die Klinik eröffnet wurde, lief ich durch die Klinik, war es noch leer, wir hatten schon Anmeldungen, aber die Klinik war noch leer. Dann laufe ich durch die Klinik und plötzlich sagt eine Seite in mir, natürlich nicht ich als ganzer Mensch, eine Seite in mir, oh Gott, wenn das die einzigen Klienten sind, die jemals kommen. Millionen von Schulden haben wir gemacht. Alle in meiner Umgebung haben gesagt, bist du bescheuert, du bist so erfolgreich, du könntest doch so alles nur weiter wunderbar machen. Wenn du das jetzt machst und es geht schief, dann wirst du bankrott sein. Ermutigende Beiträge. Ne? So, dann laufe ich durch die Klinik und eine Seite in mir sagt, wahrscheinlich haben sie recht. Wenn das die einzigen Klienten sind, die kommen, oh Gott, oh Gott. Und dann bei mir, ich weiß auch nicht warum, kommt immer die gleiche Nummer, du wirst noch unter der Brücke landen. Ich weiß nicht, warum es die Brücke sein muss. Bei anderen Leuten ist der Abgrund oder sowas, ich kann es Ihnen nicht erklären, vermutlich habe ich Clochard-Filme aus den 60er Jahren im Blick, bei mir muss es die Brücke sein. Und dann sagte die, du wirst noch unter der Brücke landen. Dann sage ich, nee, das glaube ich nicht so, aber ich habe es nicht geglaubt. Na gut, dann hatte man schnell 100% Belegung, eine lange Warteliste, jahrelang, da war die wie weg. Da habe ich gedacht, sie ist weg, ja. Yeah. Dann, weil man so viel Warteliste hatte und so weiter, haben wir die Klinik von 30 auf 110 Bitte erweitert. War der Kredit natürlich 3-mal so groß und auch eine Baukostenexplosion waren gleich 4-mal so groß. Dann laufe ich wieder durch die Klinik, das ist so schön, wunderschöne Klinik. Die Klinik hat einen Preis gekriegt von der Bundesarchitektenkammer für diese wunderschöne Konstruktion und alles da. Und ich laufe rum und sage, aber jetzt, diesmal, wenn es jetzt nicht klappt, huhu, und dann kommt sie wieder und sagt, du wirst noch unter der Brücke landen, du wirst noch unter der Brücke landen. Das ging tagelang und da habe ich dann nicht so gut geschlafen. Also, ja, jetzt habe ich ja gar keine Chance, mit meinen eigenen Konzepten habe ich mich ja geschlagen. Ich wusste genau, die Ergebnisorientierung, die kann ich vergessen. Die bringt es nicht. Also, was muss ich machen? Habe ich geguckt, von wo kommt denn diese schöne Einladung mit der Brücke her? Na, bei mir von rechts hinten oben. Solche Sachen kommen übrigens gern von hinten oben, weil sie dann besser so Genick-Karate-Schläge machen können. So, dann habe ich dann so leichte massageartige Verspannungen da. Gucken Sie mal, wie es bei Ihnen ist. Ne? Also, oh, da ist kein guter Platz. Ich weiß, es ist nicht der Inhalt. Und mit dem Inhalt habe ich sowieso keine Chance. Ich kann es nicht widerlegen. Aber wie komme ich in meine Kraft, damit die Zukunft so gut, wie es geht, von mir in hilfreicher Weise angesteuert werden kann? Dazu brauche ich Kraft. na, da ist das nicht eine gute Organisation. Also tue ich in meinem Fall, ich frage dann meinen Körper. Mein Körper ist der Supervisor mit den somatischen Markern, bis ein Stimmigkeitsgefühl entsteht. Und das ist nicht kognitiv, das ist intuitiv, aber spürbar. So, links vorne da oben, 3 Meter weg von dir, da blinkt dann immer so eine Brücke. Und sofort war es besser. Dann habe ich nach einiger Zeit gemerkt, na, das reicht noch nicht aus, weil rechts oben ist ein Vakuum. Wie der Robert Bley mal schön gesagt hat in dem Buch Eisenhans, wo ein inneres Vakuum ist, neigt das Unbewusste dazu, es mit Dämonen zu füllen. Nicht so günstig. Also war klar, da sollte man jetzt gleich was anderes reintun. Aber was habe ich reingetan? Das goldene Licht der allumfassenden Liebe. Ist ja Geschmackssache, jeder kann da was rein. Sie könnte auch, ah ja, sie könnte auch Persil da reintun oder sowas. Aber mir gefällt das mit der allumfassenden Liebe einfach besser. Also hängt jetzt da oben so ein warmes, goldenes Licht der allumfassenden Liebe. Ah, und es tut so gut hier. Und dann kann ich von hier aus angucken, es ist wahr, ich könnte unter der Brücke landen, aber ich muss nicht. Dann erst kommt in diesem Fall bei mir die Chance, spürbar den Kontakt zu meinen Kompetenzen zu kriegen. Erst wenn ich weiß, es könnte sein und ich habe keine Chance, es zu widerlegen. Aber ich kann mich besinnen, Wittgenstein und so. Was kann ich hier und jetzt an Kraft entwickeln, um die Wahrscheinlichkeit, niemals die Sicherheit, die Wahrscheinlichkeit zu verbessern, damit ich dann Tag für Tag, Schritt für Schritt in der Gegenwart lebend, mit der Orientierung natürlich auf Zukunft, aber trotzdem in der Gegenwart fokussierend, nur so entsteht Flow. Großes Ziel, kleine Schritte im Fokus. Sonst kriegen Sie keinen Flow. Dann mit Kraft die Wahrscheinlichkeit zu verbessern, dass man da hinkommen kann, dass eine Alternative kommt. Dennoch war noch ein Rest von Unbehagen. Ich habe dann, da hatten wir gerade so viele Burnout-Klienten wieder bei uns in der Klinik, die alle diese Zukunftsängste haben. So. Und dann habe ich denen schon schöne symbolische Interventionen angeboten gehabt. Und wo die dann wieder war, oh Gott, die Griechenland-Krise und so. Oh. Dann habe ich ihnen von meinen Sachen erzählt als strategische Empfehlung. Es hat ihnen sehr gut gefallen. Und dann sagte ich denen, aber den Klienten, es kommt von den Klienten, wir arbeiten ja kooperativ so. Also hören Sie, aber irgendwas, ich weiß auch nicht, haben Sie noch eine Idee? Habe ich die Klienten gefragt. Waren 60, 70 Klienten da an dem Abend, wo ich das gemacht habe. Dann haben mindestens 10 gesagt, Sie haben uns immer schon so schöne symbolische Interventionen gemacht, machen Sie doch auch eine für sich. Ich sage, ja, aber jetzt weiß ich auch nicht, welche. Dann haben 2, 3 Klienten die geniale Idee mir gesagt, lassen Sie sich doch eine kleine Brücke auf den Vorbau der Klinik bauen, damit Sie sie immer externalisiert angucken können. Saugute Idee, bin ich sofort zum Architekten gerannt. Der Architekt hat aber gesagt, statisch geht es nicht mehr, das wäre zu spät, ich hätte früher kommen müssen. Also habe ich mit ihm ausgemacht und die wird jetzt gerade in den nächsten 2 Monaten bei uns auf dem Gelände gebaut. Jetzt wird sie aufs Klinikgelände, auf den Größen Wiener gelandet. Eine kleine Brücke, unter die man sich immer legen kann, wenn man wieder Kontakt liebevoll zu der Seite der Angst machen will, sodass man sich unter die Brücke legen kann. Wir haben schon ein Gedränge. Ich habe schon gesagt, ich muss da so ein Zettelkästchen hinhängen mit nummerierten, damit die Reihenfolge beachtet wird. Dann hat mir ein anderer Klient vorgeschlagen, wir könnten gleich noch 2 Lautsprecher hinmachen, weil da gibt es zum Beispiel von Red Hot Chili Pepper oder so ein Lied, Under the Bridge, und das wird dann gleich mit eingespielt. Wenn Sie Lust haben und mal Ihre Zukunftsängste liebevoll, weil das sind die Seiten, die am meisten Sicherheitsbedarf haben und die deswegen am meisten liebevoll einen sicheren Platz bei uns innern haben sollten. Gerade die ängstlichen Seiten, die keine Hoffnung haben, die müssen besonders einen sicheren, geschützten Platz innen haben. Die Sicherheit kommt von innen. Und deswegen ist das so ein gutes Ritual, dass man sich drunter legen kann und liebevoll würdigend die trösten kann, diese Seite, deren Ängste nie weggehen und die sie nie widerlegen können. Dann kriegt diese Seite eine ganz andere Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass sie ständig hoffnungslos sein darf und dabei ganz sicher ist, ganz sicher und geborgen und Platz hat. Und dann kriegen sie eine ganz andere Chance für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft. Das mal dazu. Ich hätte noch mehr, aber Sie wollen jetzt alle schon gehen, sicher, ha? Soll ich noch ein paar Ideen Ihnen weiter so anbieten? Na gut. Aber wie gesagt, Sie sind eingeladen. Es geht um Multivalenz-Coaching, nicht um einseitige Lösungsorientierung. Dann habe ich sowohl mit Klienten, das habe ich jetzt von Klienten gelernt, das kann man natürlich für sich dann auch so übersetzen, habe ich gesagt, ja, gucken Sie mal, wenn ich die Leute frage, zum Beispiel, oh Gott, ich habe so Angst und ich bin so hoffnungslos und ich muss mich dringend entscheiden, als Teil dieser Ungewissheit, die die Leute so ängstigt und fertig macht, in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, was weiß ich, die Beziehung ist gefährdet, der Job ist gefährdet, das eigene Wohlergehen ist gefährdet, ist immer auch die Sache, ich müsste dringend jetzt die richtige Entscheidung treffen, was mache ich als nächstes? Also okay, dann machen Sie es doch, treffen Sie die richtige Entscheidung. Ja, ich kann nicht, ich kann mich nicht entscheiden. So, oh, wie sind Sie hierher gekommen? Wurden Sie ins Koma geschlagen und hergeschleift oder was weiß ich? Nein, ich bin selber hergekommen. Ah, Sie können sich also entscheiden. Eine genetische Behinderung scheint es nicht zu sein. Ne? Aber wie können Sie dann sagen, Sie können sich nicht entscheiden? Ja, in diesem Fall kann ich mich nicht richtig entscheiden. Warum? Ja, es muss die richtige Entscheidung sein. Da haben wir das gleiche Thema wie vorher. Ja, wann ist es die richtige Entscheidung? Es ist dann die richtige Entscheidung, wenn ich sicher weiß, was rauskommt. Ist das nicht verstehbar? Da muss man doch Mitgefühl haben. Haben Sie mit sich Mitgefühl, wenn Sie das manchmal so, diese Sehnsucht haben? Ich würde es Ihnen wünschen. Ist doch klar, das hätte man gern, aber hat man eine Chance dafür? Nein! Dies ist eine schöne Induktion von Inkompetenz. Selbstwirksamkeit ist weg, weil das haben wir nicht sicher. Dann habe ich zunächst mal gedacht, naiv wie ich war, na, die Leute haben deswegen immer diese Sorge, dass sie die richtige Entscheidung treffen müssen, weil sie halt das unangenehm empfinden, wenn dann nicht das Gewünschte rauskommt, weil das ist immer die Angst. Wenn ich eine Entscheidung treffe und dann kommt nicht das Gewünschte raus, oh Gott, nicht auszudenken. Allmählich habe ich von den Klienten gelernt, das ist überhaupt nicht die Hauptsorge der Leute. Und das, was sie unbewusst ängstigt und deswegen in die sogenannte Entscheidungsunfähigkeit, was nicht stimmt natürlich, aber in diese erlebte Entscheidungsunfähigkeit reinbringt. Es ist nicht das befürchtete, ungewünschte Ergebnis, es ist was ganz anderes. Haben Sie schon mal mit sich gehadert über eine Entscheidung? Haben Sie schon mal sich gesagt, Herrgott, nochmal, und mit sich geschimpft wegen einer Entscheidung? Oder kennen Sie jemand? Also ich bin in guter Gesellschaft, ne? Gut. Das ist das, was die Leute befürchten. Was befürchten sie? Ich mache es ihnen mal räumlich vor. Wir machen jetzt keine Aufstellung, gell? Bei mir sowieso nicht. Höchstens Choreografien. Aber so. Also ich wäre hier und ich habe jetzt eine Entscheidung zu treffen. Das heißt ja, ich habe mehrere Optionen. Und die haben alle was für sich und was gegen sich. Sonst wäre es ja gar kein Entscheidungsthema. Wenn ich zum Beispiel nur die Optionen hätte, spring in die Donau bei minus 5 Grad draußen, in der Unterhose und dann musst du für 1.000 Euro Strafe zahlen. Erste Option. Zweite Option, du kriegst einen Barscheck von mir, gehst zur ersten Bank und kriegst 10.000 Euro sofort ausgelöst und noch ein Abendessen. Das ist doch kein Entscheidungsproblem, ne, normalerweise. Das ist ja nur dann ein Entscheidungsproblem, wenn Sie mehrere Optionen haben, die alle was für sich und was gegen sich haben. Wenn Sie jetzt dann sagen, oh, ich entscheide mich. Was heißt Entscheidung? Das Wort ist nicht zufällig. Das heißt das Ende mit einer Scheidung. Nicht unbedingt von Menschen, aber in dem Moment jedenfalls von Optionen. Und das heißt, sie gehen zum Beispiel in eine Richtung. Damit verbunden ist schon die gewaltige Herausforderung, dass sie anderes zurücksetzen müssen. Wenn sie jetzt gelernt haben in ihrer Familie, du musst allem gerecht werden, wenn andere Leute noch Bedürfnisse haben, dann musst du für die Bedürfnisse da sein, sonst bist du nicht in Ordnung. Und die meisten Therapeuten zum Beispiel haben das gelernt, gell? Zum Beispiel, aber auch andere Leute, dann hat man schon allein da eine Schuldnummer massiv, wenn man sich entscheidet. Da müsste man was für die sich schuldig fühlende Seite gleich machen, liebevoll. Gell? Aber vor allen Dingen geht es dann los damit. Dann geht man den Weg. Nehmen wir an, ich bin jetzt hier. Das wäre jetzt der Gunther zum Zeitpunkt der Gegenwart. Gunther klein G. Und der geht jetzt einen Weg, die anderen Optionen habe ich schon schuldbeladen, wie ich mich jetzt gerade fühle, zurückgelassen. Die aber alle sagen, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Man geht ja nicht einfach so, man hat gleich Begleitmusik, kennen Sie das? Jetzt gehe ich da und jetzt gehe ich in die Zukunft. Jetzt komme ich am Punkt Z an, Zukunft, Gunther Z, merkt jetzt, oh verdammt, nicht das gewünschte Ergebnis. Oh, 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 das ist ja nun nicht erfreulich. Aber was macht dann typischerweise der Gunther Z? Und das weiß der da schon ganz genau, der kennt sich ja. Der weiß, wenn es nicht das gewünschte Ergebnis gibt, ich habe überhaupt keine Sicherheit, alles ist ungewiss, aber eines ist gewiss, wenn es das ungewünschte Ergebnis gibt, dreht sich der Gunther Z um und sagt, du blöde Sau, was hast du da für einen Scheiß gemacht, ich könnte eine reinhauen. Verstehen Sie, was ich meine? Wie würde es, zu was würde es Sie motivieren, wenn Sie Sicherheitsbedürfnis haben, Schutz- und Sicherheitsgeborgenheitsbedürfnis haben. Und die einzige Sicherheit, die sie haben, ist, ich kriege in die Fresse von mir selber, wenn es nicht klappt. Ist das nicht verstehbar, wenn man ganz unwillkürlich und spontan? ein leichtes Zögern in sich aufruft. Ne? Was heißt es aber, wenn man das jetzt hoffnungsorientiert machen will? Weil auch hier wieder die Hoffnung kriegen Sie nicht von außen bestätigt. Das kann nur heißen, Sie müssen in eine andere Beziehung zu sich selber gehen. Weil diese Sicherheit, die es da gibt, die relative, kriegen Sie von sich oder von niemandem auf dieser Welt. Weil auch wenn Sie in außen noch jemand sagt, glaub mir, ich stehe zu dir, das kann ein schönes Netzwerkunterstützungsprogramm sein. Wenn ich aber weiß, und wenn der dreimal zu mir steht, ich finde, ich bin eine blöde Sau, dann hat es Vorrang. Das kennt man doch. Das kennen Sie doch von Klienten, wo man dann sagt, gucken Sie, das ist doch ganz in Ordnung von Ihnen. Ja, das müssen Sie so sagen, das ist Ihr Beruf. Oder Sie heucheln, Sie lügen. Oder Sie sind zu doof, um es zu merken. Also eins ist klar, es kann nicht stimmen. Der Rest sind Erklärungsvarianten, die immer klar bestätigen, es kann nicht so sein. Was brauche ich also? Ich brauche eine Verabredung mit dem Zukunfts-Ich. Und zwar was für eine? Dass mir das heute schon verspricht, was immer passiert, ich stehe loyal zu dir. Ich tröste dich dafür, dass es nicht geklappt hat. Ich erkenne dich sehr an für den Mut, dass du überhaupt was gemacht hast, weil das ist ein Handel unter Ungewissheit. Dafür braucht man Mut. Und wir zwei lernen was daraus, damit wir dann zu der Haltung kommen können, aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug. Also, dass der sogenannte Fehler eine Rückmeldeschleife werden kann, aus der man lernen kann für Gegenwart und Zukunft. Das kann ich nur, wenn das Ergebnis mich nicht verurteilt, sondern weil ich, wenn ich jetzt schon weiß, übrigens ist das auch mit dem Punkt, warum Sie überhaupt die Kompetenzen besser aktivieren können, damit es wahrscheinlicher wird, dass es gelingt. Weil wenn Sie hier schon sind, so, oh Gott, hoffentlich klappt's, dann schaltet halt Ihr Gehirn auf Zwischenhirnkompetenz, Kampf-, Flucht- oder Todstillreflex, auf undifferenziertes Schwarz-Weiß, Sie werden einfach schlicht dümmer. Ist ja nicht schlimm, aber man soll es wenigstens erwähnen, ne? So ungefähr. So. Das ist genauso, wenn Sie führen, wenn Führung läuft über Angst und Druck oder wenn, was bei Therapeuten so beliebt ist, ja immer noch, im Suchtbereich ganz beliebt, wenn jemand noch nichts ändert, ja, der hat halt noch nicht genug Leidensdruck. Schon mal gehört? In Österreich gibt es wahrscheinlich, in Wien schon gar nicht, aber bei uns gibt es öfter. Der hat noch nicht genug Leidensdruck. Wer das als Orientierung nimmt, dem gehört das Handwerk gelegt, will ich gleich sagen. Weil erstmal ist es von vornherein klar, durch die ganze Hirnforschung kann man das bestätigt finden, erhöhter Leidensdruck führt möglicherweise und keineswegs immer zur erhöhten Bereitschaft, was zu verändern, möglicherweise. Die erlebte Fähigkeit, etwas zu verändern, wird aber immer geringer. Und dadurch wird es noch tragischer in der auseinanderklaffenden Spalte zwischen Fähigkeit und Bedürfnis. Also wenn jemand unterstützt werden sollte für Bereitschaft für Veränderung, dann eben gerade nicht durch Druck, sondern durch Würdigung seiner Ambivalenzen, durch liebevolle Wertschätzung seiner Zögerlichkeit, durch Ermutigung, durch Fokussierung auf gelungene Situationen und so weiter und dass er immer ängstlich bleiben darf auf seinem Weg. Dass praktisch die Quintessenz, die ich dann ständig den Leuten anbiete, ist, Sie, nach meiner Einschätzung, werden Ihr Problem lösen mit Angst, nicht ohne. Weil die Angst wird Sie als kompetenter Leibwächter begleiten und wachsam halten, weil wenn Sie keine Angst hätten, das ist der tiefe Glaube all dieser Leute, die mit Hoffnungslosigkeitsambivalenz kommen, dass sie die Sorge haben, wenn sie keine Angst mehr haben, sind sie nicht mehr wachsam und werden nicht genügend aufpassen und dann passiert was Schlimmes. Gerade wenn sie nur auf Hoffnung fokussieren, kriegen die Leute Angst, dass dann das Schlimme passiert. Das ist überhaupt nicht paradox, das ist limbisch, aber nicht paradox. Und das sollten wir halt dann ein bisschen mehr in diese Richtung beachten. Jetzt noch eins und dann lasse ich sie echt in Ruhe. Ich habe zwar viel mehr drauf, aber so geht es jetzt halt nicht anders. Sind Sie überhaupt noch, wollen Sie noch was hören? Wenigstens den Aspekt noch dieses Sinns. Ne? Hoffnung ist, dass es Sinn macht. Wie kriegen Sie den Sinnbezug hin? Für irgendwas muss man den Sinn herstellen. Der Sinn ist nicht da. Der Sinn kommt aus uns selbst. Wir müssen Sinn verleihen, Sinn geben. Dazu gehört natürlich, dass wir uns einen Bezugspunkt nehmen, an dem wir messen können, ob es uns Sinn macht. Was ist der Bezugspunkt? Haben Sie schon mal was erlebt, was Ihnen Sinn machte? Woran erkennen Sie Sinn? Das ist kein kognitiver Akt. Das ist eine dialogische Beziehung mit den eigenen somatischen Markern. Und da haben Sie dann praktisch die Möglichkeit, und das ist nicht kognitiv begründbar, wieder, alles, was ich Ihnen hier anbiete, ist ganz klar kognitiv strukturiert, aber nicht kognitiv begründbar. Es ist intuitiv begründbar oder eben nicht. Nehmen Sie mich zum Beispiel, aber das können Sie dann übertragen für sich. Ich könnte jetzt genauso von 100 Klienten was erzählen, aber jetzt, mir geht es halt am schnellsten. Als ich zum Beispiel diese Entscheidung für diese Klinik getroffen habe, ist wieder so ein Punkt gewesen. Da hat mich ja die ganze Umwelt außenrum alle nicht ermutigt, sondern gesagt, ey, das ist zwar eine schöne Idee, aber geht sowieso nicht so, wie du das gedacht hast. Und außerdem, wenn es schief geht, sei doch nicht so blöd und in deinem Alter, du bist doch verrückt und so, ist doch alles wunderbar und so weiter. Und ich war dann selber auch ambivalent und im Zweifel. Aber es war eine Vision für mich, die mich über Jahrzehnte bewegt hat, eine Klinik aufzubauen, die eben genau diesen Prinzipien Kompetenz, achtungsorientiert, mit Klienten auf gleichrangiger Ebene arbeitet, wo die Klienten eigentlich sogar unsere Vorgesetzten sind, kann ich jetzt heute nicht drauf eingehen, mit dem ganzen Team zu arbeiten, auch ich als ärztlicher Direktor und Gesellschafter und Geschäftsführer, die wenigen Entscheidungen treffe ich. Ich habe ständig Ideen und Anträge, 90% der Entscheidungen mindestens trifft das Team oder die Teams in Selbstorganisation. Und ich und meine Mitgeschäftsführerin sind die Organisatoren, verstehen uns mit als Unterstützer der Selbstorganisation, nicht als Bestimmer. Aber unter diesen Umständen braucht man halt eine andere Organisationsform, die gibt es sonst nicht. Also ging es selber. Dann haben alle Leute gesagt, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Jetzt war es halt meine Vision. Jetzt muss ich entscheiden, wie kriege ich das Sinnkriterium hin. Ich mache das bei mir dann so, dass ich wieder in die Zukunft reise. In die Lösungszukunft. Aber was ist die Lösungszukunft bei mir für die Sinngestaltung? Das kann man aber machen, wie man will. Gell? Ich gehe an den Punkt, kurz bevor ich über den Jordan fahre, also so können Sie es nennen, wie Sie wollen, das ist meine Metaphorik, kurz bevor ich abnipple oder das Zeitliche segne oder so. Sie können das ja aus der NATO-Literatur nachlesen. Viele Leute, die dann, bevor sie da in den Tunnel reinsausen, da gibt es ja irgendwie dann so Tunnelleitplanke und da fahren sie an den Tunnel rein und dann so mit dem Licht und da drüber winken sie schon alle und so. Aber meistens machen sie vorher noch einen kurzen Lebensrückblick. Da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, mache ich jetzt auch. Ich fahre an den Punkt, kurz bevor ich in den Tunnel einsteige, falls es den gibt. Ne? Und blicke jetzt zurück auf die Zeit jetzt, wo diese Entscheidung zu treffen ist, in Fokussierung auf meine somatischen Marker. Und zwar so, dass ich jetzt drei Optionen vergleiche. Auf ihre Wirkung von meinem intuitiven Körperfeedbacksystem aus. Erste Option, ich mache es mit der Klinik und es klappt. Na wunderbar, das ist ja klar, das hat man gleich abhaken können. Ich mache es und es klappt, wow, erledigt. Zweite Option, ich mache es nicht und bin gut gesichert und alles läuft wunderbar. Ich hatte gleich ein ganz blödes Gefühl, richtig unangenehmes Gefühl. Dritte Option, ich mache es und es klappt nicht. Ist ja klar, die muss ich mit reinnehmen. Das Gefühl war nicht angenehm, aber nicht annähernd so blöd wie das, ich mach's nicht. Und dann war klar, ich mach's. Immer wieder kommen diese Brückenängste und immer wieder neben der Brücke ist jetzt schon der Gunther, der immer winkt und sagt, ich hab's damals geprüft, es hat Sinn gemacht. Und die zwei zusammen, das ist ein saugutes Team. Der unter der Brücke, und der mich erinnert an die Sinnhaftigkeit und damit bin ich auf eine Art unverletzbar. Und dann habe ich noch was gemerkt dabei und all diese Dinge könnte ich jetzt Ihnen auch über Klienten erzählen, aber ich habe mir gedacht, ach, ich erzähle es mal über mich, weil so unterschiedlich sind wir nicht von den Klienten. So, gell? So. Diese Brückenfantasie hat noch eine riesige Chance der Utilisation. Utilisation heißt, das Phänomen an sich, egal welches kommt, ist niemals ein Problem. Sondern die Art, wie ich es bewerte, damit umgehe, wie ich da praktisch mir dann weitere Schlussfolgerungen daraus mache, die muss so aufgebaut werden, dass sie zieldienlich wirkt und dadurch fürs Ziel nutzbar wird. Das Phänomen der Angst ist kein Problem, es muss nutzbar gemacht werden. Dann wurde deutlich für mich, hey, was ist denn eigentlich so schlimm in dieser Brückenfantasie? Letztendlich wurde mir klar, es gibt eine Seite in mir, die glaubt, ich bin nichts wert, wenn ich nicht wirtschaftlich erfolgreich bin. Und als ich das erkannt habe, da habe ich fast geweint vor Dankbarkeit meiner Angstseite gegenüber. Fast geweint vor Dankbarkeit, vor Dankbarkeit. Habe ich schon erwähnt? Dankbarkeit. Weil ich da erkannt habe, jetzt habe ich endlich eine Chance, eine andere innere Integration in mir zu kriegen, die mir vorher nicht mal bewusst war. Bin ich nur was wert, wenn ich erfolgreich bin? ist das der Sinn meines Lebens? Und als ich das erkannt habe, wurde es ganz ruhig. Das ist der Punkt, der bei vielen Klienten, ich erzähle nicht immer diese Geschichten jetzt hier, aber wenn ich so etwas Ähnliches durch Fragen bei Ihnen anrege und wir gucken dann mal, was ist das, wo Sie Wert empfinden können und von was ist das abhängig, dann wird es plötzlich ganz ruhig und die Außenabhängigkeit wird anders. Und dann sagte mir vor kurzem ein Klient in einer wunderschönen Metapher, die ich seitdem immer wieder auch für andere Leute nutze, wissen Sie, vorher war es so, ich war oben auf dem Meer in einer Nussschale und es war ein tobender Orkan und ich hatte Todesangst. Und dann bin ich aus der Nussschale rausgefallen und sank auf den Boden, auf den Grund des Meeres. Und da lag ich da unten und habe zugeguckt, wie da oben das Meer tobt. Und dabei war es da ganz ruhig da unten und ich hatte tiefen Frieden. Und das war dadurch, dass er erkannt hat, er ist was wert, ganz unabhängig davon, ob er erfolgreich ist. Insofern können Sie sogar noch was Utilisatorisches aus Ihren Ängsten machen. Und dann noch das Allerletzte, ich habe nur eine kleine Auswahl, ich hätte jetzt viel mehr noch zu erzählen, aber das mache ich jetzt nicht, keine Sorge. So irgendwie, nämlich, wenn Sie so arbeiten wollen mit Klienten, Sie jetzt zum Beispiel, ne? Sie sind ja jetzt auch Leute, wie ich und andere, und deswegen haben Sie halt auch ein Gehirn. Und dieses Gehirn ist durch Priming heißt Warnung, ständig hypnotisch eingeladen. Wenn Sie jetzt mit Klienten arbeiten, die so kommen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie die Priming-Forschung, können Sie bei Google nachlesen, 10.000 Einträge betrachten, da können Sie sehen, allein schon nur über was zu reden, bahnt hypnotisch unwillkürliche Prozesse. Wenn Sie zum Beispiel die Joe Baik-Experimente aus der Yale-Universität nehmen, der hat zum Beispiel nur Leute eingeladen, zum Beispiel durcheinandergewirbelte Sätze wie ich Bila gehe einkaufen, 10 Uhr Tee morgen oder so, wieder in eine ganz normale Satzstruktur zu bringen. Dann hat er eine Gruppe, die waren alle gleicher Bildungsstand, gleiche körperliche Voraussetzungen in einem gleichen Raum, eine Gruppe nach der anderen. Eine Gruppe hat aber noch so zusätzliche, hat so Sätze gekriegt, in denen öfter Worte vorkamen wie Bingo und Florida. Sonst war das immer das gleiche Geschäft da. Nachdem die dann eine Stunde lang so Sätze geordnet haben, kriegen die dann immer gesagt, vielen Dank, gehen Sie noch runter in den ersten Stock, das ist im siebten Stock eines Gebäudes da in Yale, und lassen Sie die Auswertung sich noch geben. Die müssen aber, um da hochzukommen, 80 mit dem Aufzug fahren und 80 Meter bis zu dem Zimmer gehen und dann wieder zurück. Die eigentliche Fragestellung von Baik bei solchen Sachen, Priming heißt Bahnung unwillkürlicher Prozesse, war, wie lange brauchen die Leute vom Aufzug zum Raum und dann wieder zurück zum Aufzug. Und die brauchen natürlich alle gleich lang, warum auch nicht, ist ja klar. Aber die Bingo in Florida in den Sätzen hatte, die brauchen immer signifikant wesentlich länger. Warum? Das würde bei uns nicht klappen, auch nicht in Österreich. Weil Bingo und Florida in den USA halt offensichtlich bei vielen Leuten unbewusste Assoziationsbilder aufruft zu diesen Retortenstädten, wo nur alte Menschen in Florida wohnen. Und anscheinend das Vorurteil ja ist, dass die den ganzen Tag Bingo spielen, machen die sich ja auch nicht. Aber das reicht schon aus, noch nicht mal ans eigene Alter zu denken, sondern nur daran zu denken, dass man womöglich alte Menschen in seinen Kopf sich vorstellt, führt schon dazu, dass wir unbewusst unsere Altersfähigkeit aktivieren. Also wie die Leute reden, die reden nicht nur, wir hypnotisieren uns ständig wechselseitig durch die Gegend. Wenn wir das noch mit im Blick haben, nur als letztes kurz, auch als Anregung für Sie, dann sollten Sie sich immer gegenwärtig sein, wenn ein Klient Ihnen eine Geschichte erzählt von seinem Leid, dann ist es nicht nur so, dass Sie intervenieren, Sie können es ja probieren, aber bevor Sie ans Intervenieren denken, sind Sie schon möglicherweise ein bisschen geprimed. Und es war in die Richtung, oh leck mich, jeder hat Kompetenz, aber der ist die Ausnahme von der Regel. Da müssen Sie nicht mal in der Psychiatrie sein. In der Psychiatrie ist das sowieso die spezielle Art von Rollenspielkompetenz von Klienten, dass man zum Schluss Gefühl hat, oh wow. So irgendwie. Für mich ist die Psychiatrie eine Institution, in der vor allen Dingen die Anteilnehmenden oder die beteiligten Teammitglieder ständig hypnotisiert werden in Hoffnungslosigkeit. Es ist ein Stoffwechseldefekt. Oh Gott, oh Gott. Und da kriegen Sie bestimmte Bilder. Diese Bilder sind ja im Grunde genommen niemals Aussagen über die Klienten. Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt, Maturana. Also sind es eigentlich selbst erzeugte Produktionen von Ihnen, wie Sie die Leute beschreiben. Und damit eigentlich sogar Ausdrucksformen von Ihren Bedürfnissen. Nicht von denen der Klienten, von Ihren. aber die sind halt so. Und wenn sie dann so ein Bild haben, oh Gott, haben sie schon mal Klienten gehabt, die ihnen Druck gemacht haben? Schon mal Drucker? Oder so? Hat sich da der Luftdruck verändert gehabt? Ja, der war es nicht. Es war eine hypnotische Einladung, die bei ihnen den Raum hat verengen lassen. Weil Druck kann man nur empfinden, wenn man einen Raum erlebe hat von ganz oder unter die Haut gehend. Und damit verbunden, oh Gott, düstere Bilder über die Klienten. Da wäre es jetzt gut, wenn sie mit Hoffnung arbeiten wolle, wenn sie Leuten Hoffnung anbieten wolle, wäre es wenigstens gut, wenn sie selber auch zumindest in sich ein kongruentes Bild haben, dass die tragfähig ist, dass die Kompetenzen beim Klienten da sind. Wenn sie aber gebahnt und geprimed sind schon, bei mir ist nichts zu holen, oh Gott, dann können sie Hoffnungskommunikation absondern. Doch, bei ihnen ist die Chance groß, ehrlich. Ja, es geht aufwärts. So ähnlich wie bei uns, die Angela Merkel macht mir immer ganz viel Mut. Wissen Sie, wenn ich bei uns die Angela Merkel, haben Sie schon mal gesehen, die Angela Merkel, es geht aufwärts. Die Eurokrise wird ganz toll gelöst. Da habe ich das Gefühl, ja. Verstehen Sie? So ist es bei uns. Wenn wir also mit Leuten arbeiten wollen und überzeugend, konkurrent spürbar, weil unser Geschäft ist zu 20% ein Technikgeschäft, wenn es hochkommt, aber zumindest 80% ein Beziehungsgeschäft. Ein Geschäft, wo spürbar Kongruenz heißt Ehrlichkeit, heißt Aufrichtigkeit, heißt Würdigung, gleichrangig. Wenn das aber sein soll, dann müssen Sie Bilder in sich tragen, in denen Sie die Klienten als kompetent erleben. Aber jetzt haben Sie gleichzeitig dieses hypnotische Angebot. Glaub mir, ich bin die Hoffnungslosigkeit in Person. Selbst wenn du noch so viel denkst. Und es regt in Ihnen was an. Also können Sie das nur machen nach der Eriksonschen üblichen Mehr-Ebenen-Kommunikationsweise, dass Sie ein zweites Bild dazuschalten können. Ich nenne das Obscured by Clouds oder so ähnlich. Ich erzähle es Ihnen, wie ich es meine. Sie können diese Bilder von sich, die düsteren der Leute, nicht wegregen. Die sind unwillkürlich. Macht aber nichts. Es reicht schon aus, wenn Sie ein zweites dazuschalten. Ich stelle mir das zum Beispiel immer so vor, wow, der Klient oder diese Familie oder dieses Team, die haben wieder einen besonderen Intensivkurs gemacht in Maskenball oder Maskeradeproduktion für Horror-Inkompetenzmasken. Die sind eingeladen worden. Es gibt doch so Filme, Sie kennen doch so Filme vielleicht auch wie Mission Impossible oder sowas. Der Tom Cruise hat dann so eine Maske auf und dann plötzlich macht er so und dann kommt ein anderes Gesicht raus. Haben Sie schon mal gesehen? So ähnlich stelle ich mir das vor. Da kommt der Klient, sieht aus, oh Gott, das hilft nur noch für eine feindselige Überweisung. Ich überweise ihn an jemanden, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Oder ich sage, hören Sie, ich gebe Ihnen wieder einen Termin, der nächste, merke ich gerade, ist im Dezember 2023, so ungefähr. Ne? Oder ich habe den Beruf gewechselt, ich tauche unter, so ähnlich. Ne? Das ist jetzt ein Zitat aus What About Bob, ein Film, das ist ein schöner Film, da verweist ein Therapeut an den anderen Klienten, der will den nicht nehmen. Und die einzige Argumentation, die er noch hat, ist, ich wechsle den Beruf, nur deswegen gebe ich diesen tollen Klienten ab. Und dann übernimmt der andere und dann sieht man, wie der den Telefonhörer auflegt, der andere, der Therapeut, und sagt, endlich frei. Also wenn wir solche Klienten gerade uns vorstellen, dann brauchen wir ein Doppelbild. Das eine Bild bleibt, aber wenn wir uns vorstellen, die haben jetzt eine hochkompetente Maske aufgesetzt, um ihre Kompetenzen zu verbergen. Aber dahinter schimmert das Licht der Kompetenzen. Sie müssen die gar nicht konkret kognitiv sehen. Wenn Sie sich vorstellen, so bestimmte Lampen, es gibt doch so schöne Lampen, wenn Sie da ein Tuch drüber hüllen, dann sehen Sie die Lampe nicht mehr, obwohl die wunderschön ist, aber Sie sehen den Schimmer des Lichtes. Und ob es gehört bei Clouds, nenne ich das deswegen, weil wenn Sie einen schönen Sommertag haben, also nicht heute, aber zu anderen Zeiten, da haben Sie vielleicht einen strahlenblauen Himmel mit einer wunderschönen Sonne und plötzlich kommt eine dunkle Wolke. Dann sehen Sie die Sonne nicht mehr. Ich meine die Sonne der Potenziale, die Sonne der Kompetenzen. Aber Sie sehen noch den Strahlenkranz der Kompetenzen hinter dieser dunklen Wolke. Die dunkle Wolke ist, ich habe eine ICD-10-Diagnose, ich bin eine Borderline-Persönlichkeit. Ich bin eine Psychose. So, das sind alles wortwörtliche Zitate, gell? So ungefähr. Aber das ist die dunkle Wolke, da brauchen Sie nicht mal eine Sonnenbrille. So, ist doch auch schön, ne? Und dahinter sehen Sie den Strahlenkranz der Kompetenzen. Wenn Sie Ihre Klienten so angucken, dann werden Sie sehen, dass Sie andere Ideen kriegen, andere Empfindungen kriegen, andere Kommunikationsformen und zur lebendigen Einladung werde, mit Achtung der Selbstzweifel der Leute, hey, bei dir ist mehr zu holen, als man dachte. Ja, und das wollte ich jetzt da noch kurz erwähnen und Sie jetzt in Ruhe lassen. Vielen Dank.